Die SPD.
Die SPD.
Die SPD.
Die SPD.
SPD.
Die SPD.
SPD.
Die SPD.
Die SPD.
Die SPD.
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 Großbaustelle SPD.
Die SPD auf Bundesebene.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser, ich weiß gar nicht, welche Nummer ich den geben werde, ich glaube 14. Folge des Sozi-Pods, die ich wahrscheinlich nennen würde SPD-BPT again, weil irgendwie ist das jetzt ganz schön häufig. Ich habe heute gelernt, während ich den Parteitag verfolgt habe, dass es jetzt schon 5 Parteitage in dem sozusagen letzten, naja, etwas mehr als 12 Monaten gab. Das ist ja schon eine ganze Masse. Da weiß man, wo seine Parteibeiträge angelegt sind. Genau, in dieser Folge, das ist sozusagen ein bisschen eine Sonderfolge, will ich mich mit dem Robert, der auch hier ist.
Hallo.
Ein bisschen über den Parteitag unterhalten, der jetzt gelaufen ist, auf dem Andrea Nahles auch mit knapp 66,35. Das war jetzt ganz knapp, ganz grob gerundet, 66,35% zur Parteivorsitzenden gewählt wurde. Darüber werden wir reden. Bevor ich aber dazu komme, wieder das übliche Housekeeping, allgemeine organisatorisches. Ich danke euch sehr für eure Interaktion, für eure Shares und Retweets auf Twitter, Facebook und so weiter. Jede Interaktion hilft mir weiter. Mit euren Argumenten kann ich mich auseinandersetzen. Mit den Retweets schafft ihr mir Reichweite. Das ist total toll. Ich sehe auch, dass in den letzten Monaten noch ein paar Abonnenten dazugekommen seid. Falls ihr eine oder ein solcher seid, hallo und herzlich willkommen. Es freut mich sehr. Ich danke euch auch für die iTunes-Bewertungen, die auch ein bisschen mehr geworden sind. Das hilft mir auch wirklich, wirklich weiter. Deswegen immer wieder der Aufruf, wenn ihr diesen Podcast hört, dann teilt den Podcast oder bewertet ihn bei iTunes. Denn iTunes ist ganz, 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 ganz wichtig für diese ganze, welcher Podcast ist relevant und so, Ranglisten. Das wird alles über iTunes geregelt. Und wenn ich da viele 5-Sterne-Bewertungen habe, dann werde ich eben relevanter. Und wenn ich relevanter bin, dann kann ich eben auch Leute interviewen, an die ich vielleicht nicht ganz so leicht rankomme. Und ansonsten immer weiterhin der Hinweis, wenn ihr eine Genossin, einen Genossen, einen Bekannten, Verwandten, die politisch interessiert ist, habt, von der ihr glaubt, dass die Person den Sozi-Pod noch nicht hört, soll ja Leute geben, die den noch nicht hören, dann schickt doch den Podcast einfach an diese eine Person weiter. Und wenn ihr das macht, dann verdoppel ich mich ja vielleicht. Und dann können wir bald große, große Interviewpartnerinnen und Partner hier hören. Zuvor müssen wir uns mit Robert begnügen.
Tut mir leid, Paul, dass ich noch nicht so Promi bin. Ich arbeite noch dran in meiner Partei. Aber mein Kreis wählt mich nicht so, wie ich möchte.
Ja, das ist blöd. SPD 9 und so.
Ja.
Genau, und wir wollen heute über den Parteitag ein bisschen sprechen. Der war ja gerade, heute ist der 22.04. Erstmal Sonderparteitag brauchten wir ja, weil dieser Martin Schulz wollte ja gern Außenminister werden und hat deswegen den Parteivorsitz abgegeben. Hat Andrea Nahles vorgeschlagen. Das hat jetzt zu 50% funktioniert. Die Geschichte darum rum, die haben wir ja lang und breit ausgebreitet. Nichtsdestotrotz gab es jetzt diesen Sonderparteitag und als erstes mal, ja, es gab große Debatten war das jetzt ein faires Verfahren oder nicht? Gerade so die Beteiligung der beiden Kandidatinnen und Kandidaten. Robert, wie hast du das wahrgenommen?
Ich habe auf jeden Fall wahrgenommen, dass es vorher wieder Beschwerden gab, dass das Verfahren vorher nicht so fair ist. Wir kennen das aus der No-GroKo-Debatte, wo wir uns ja auch ziemlich klar beschwert haben, dass es da ja auch einen klaren Beschluss gab und wir irgendwie doch nicht so richtig im Vorwärts standen. Was ich da wichtig finde, ist, wenn wir über eine faire Wahl reden, und das habe ich heute auch wieder oft auf Twitter gelesen, wir haben toll, dass wir so eine faire Wahl haben, sollten wir so als Politikwissenschaftler auch betrachten, dass Demokratie mehr ist, als dass man in ein Wahllokal geht und sein Kreuz fair macht. Das ist so dieses, haben wir einen guten Wahlprozess. Aber wenn wir uns Demokratie-Rankings angucken, und da bin ich ein großer Freund von, gibt es ja mehrere Kategorien. Und ist der Wahlprozess fair? Also was sich die OECD-Beobachter dann auch angucken, ist so eine davon. Aber der Wahlprozess ist selbst in Russland einigermaßen fair. Wobei die SPD Gott sei Dank nicht mit Russland zu vergleichen ist. Was ich nur damit sagen will, ist, es gibt mehr als nur den Prozess. Und das ist, bin ich vor dem Prozess, habe ich da irgendwie eine gute Berichterstattung, da sollten wir vielleicht als SPD uns nochmal, jetzt wo der ganze Kram vorbei ist, und ich hätte es auch in den letzten Wochen gar nicht erwartet, weil auch viel Stress und Druck im Kessel ist, Aber jetzt, wo wir ein bisschen Ruhe haben, sollten wir vielleicht nochmal darüber reden, wie sieht so ein Prozess aus, wenn wir gemeinsam Entscheidungen treffen oder wenn es mehrere Kandidatinnen gibt, was ich total toll finde, kann man da irgendwie vielleicht Regeln schaffen, wie die im Vorwärts sind?
Das war auch, wir reden über das Verfahren, was heute auf dem Parteitag ja verwandt wurde, ja gleich noch, aber da hat ja Manuela Schwesig, die das Präsidium geleitet hat, ja was Spannendes gesagt, nämlich, ja, in unseren Statuten ist dazu gar nichts festgelegt, was passiert, wenn wir zwei Kandidatinnen oder Kandidaten haben, die sich um das Amt des Parteivorsitzenden bewerben. Das ja schon zeigt, dass da auch statuarisch irgendwie ein bisschen eine Lücke ist.
Genau. Also ich finde auch, also wir sollten nicht jetzt mal in die Statuten reinschreiben, was wir machen, wenn wir das öfter tun. Und ich finde, man sollte sowas in Statuten reinschreiben, wenn man die Entscheidung nicht mehr vor sich hat. Weil dann hat man so diesen Schleier des Nichtwissens. Ich weiß ja nicht, auf welcher Seite ich stehe, wenn es das nächste Mal sowas gibt. Das ist ja mal gut. Aber es hat ja auch was mit politischer Kultur zu tun. Ist auch Teil von Demokratie, dass man dann auch einfach vielleicht das richtige Bauchgefühl als Demokrat hat. Und wir sind ja alle Demokraten, auch alle im Parteivorstand sind ja, also durchweg Demokraten. Aber da muss man dann halt auch, wenn es einem wehtut, finde ich, im Bauchgefühl haben, vielleicht brauchen wir noch einen Artikel mehr im Vorwärts für die andere Seite. Vielleicht müssen wir auf der Homepage beide Seiten nochmal reinbringen. Auch wenn wir uns jetzt Mühe gegeben haben, Simone in alle Sachen einzuladen. Ich hatte jetzt nicht dieses krasse Gefühl wie bei diesem No-GroKo-Ding. Aber auch, und wenn es manchmal nur symbolische Sachen sind, wie wer leitet sowas. Also ich fand das bei der No-GroKo-Debatte, klar, ich mag Manuela Schwesig super gerne, aber wenn der Parteivorstand sich kleiner einen Kandidaten stellt, muss man vielleicht auch symbolisch gucken, leitet jemand aus dem Parteivorstand gerade den Bundesparteitag oder habe ich jemand da, der irgendwie neutraler wirkt und wenn es Frank Walter an dem Tag gewesen wäre.
Der Ruth, dessen Parteimitgliedschaft Ruth, ja, das
leider.
Darf er nicht. Leider weiß ich gar nicht. Ja, das stimmt, aber die Kritik an dem Vorgang, ich weiß gar nicht, wie die Kritik im Einzelnen war, aber es relativ viel war ja zum Beispiel auch, dass Andrea Nahles sich jetzt nicht mit Simone Lange auseinandersetzt, sondern sie einfach irgendwie so links liegen lassen hat, dass Simone Lange ihre eigene Tour gemacht hat, sozusagen, das haben sie ja Kreisverbände eingeladen. Sie ist auch auf den Seiten des Parteivorstands, Social Media mäßig nicht vorgekommen. Und der Parteivorstand hat sie, hat Andrea Nahles ja nominiert, einstimmig, wie man hört. Ist ja so Kultur, dass wir irgendwie einstimmig nominieren. Das heißt, ich glaube, das ist alles, was so fast die Sachen, die du auch gerade hattest, so ein bisschen zusammen. So dieses, man macht sich Gedanken machen, wer übernimmt solche Verfahren, wie wird das moderiert, wer darf auch nominieren, also zum Beispiel auch den Parteivorstand zur Zurückhaltung aufzulegen oder zu sagen, okay, in den, ich weiß jetzt nicht, ob sowas gibt, Contentplan der Social-Media-Kanäle wird aufgenommen, dass die, weiß ich nicht, X-Kandidatinnen und Kandidaten dort bestimmte Räume für ihre Kandidaturen bekommen. Sowas müsste man, glaube ich, wirklich einfach mal diskutieren.
Genau, ich finde, was man da einfach nur klar machen muss, ist, es gibt einen Unterschied zwischen Funktion der Partei, das, was du mit Social-Media-Kanal meinst. Das gehört uns allen als Partei. Also müssen da alle irgendwie auch raufkommen, wenn es relevant ist. Und Personen. Ist klar, darf jede Person aus dem Parteivorstand sagen, ich bin für diese Person, weil es sind wichtige Parteimitglieder, die dürfen eine Meinung haben, sollen es auch haben, das sind politische Ämter und nicht Verwaltungsoberbehördenleiter und das soll bitte auch politisch bleiben. Und ob wenn Andrea Nahles sich nicht stellt, ist das eine Wahlkampftaktik, das ist fair oder das darf man machen, Angela Merkel durfte das auch machen, aber dann muss man vielleicht auf der anderen Seite kreativ damit umgehen, sowas wie, hey, wir haben hier drei gemeinsame Veranstaltungen geplant, wir lassen den Schulz einfach mal leer, vielleicht kommt sie ja noch, wenn nicht, dann darf sie halt eine Stunde alleine reden. Also man kann ja auch kreativ sein.
Ja, das ist ja auch passiert. Also in Berlin war sie auch, glaube ich, an zwei oder drei Stellen und da von einer Veranstaltung weiß ich auf jeden Fall sicher, dass dort auch Andrea Nahles angefragt wurde. Muss man aber natürlich dazu sagen, eine Fraktionsvorsitzende eine Woche vorher anzufragen, ja. Gehört dann auch zur Fairness, dass man auch sagen muss, das klappt nicht. Also das würde auch selbst bei mir nicht klappen und ich bin ja nur Kommunalpolitiker. Also falls ihr mich mal einladen wollt, sagt mir einen Monat vorher Bescheid. Genau, das ist die Sache. Das ist so ein bisschen die Vorgeschichte. Ich glaube, ich will jetzt auch im Einzelnen gar nicht die Kritik auch weder abwenden an dem Verfahren, noch irgendwie jetzt nochmal alles wiederkauen. Aber am Ende muss man da, glaube ich, wirklich nochmal ganz kritisch drauf gucken, wie kann man sowas zukünftig so organisieren, dass zumindest die Fairness an der Stelle etwas gewahrt bleibt. Genau.
Genau, was ich nur klar sagen will, das müssen wir auch bei der ganzen GroKo-Sache klar sagen, egal wie der Prozess war, das Ergebnis war bei GroKo so eindeutig, dass auch wenn wir den Prozess keine Ahnung wie gestaltet hätten, es wäre trotzdem so Ausgang vielleicht nur nicht so eindeutig. Und da muss man jetzt auch bei Simone Lange sagen, sie hat so eindeutig verloren, hätten wir den Prozess noch irgendwie anders gemacht, hätte sie trotzdem verloren. Ich habe aus mehreren Ecken auch gehört, dass der Besuch eines Auftritts von ihr eher nicht dazu beigetragen hat, dass man hinter ihr steht. Das heißt, auch da ist auch die Frage, ob sie jetzt mit 3 fairen Debattenformaten und 5 Social-Media-Aufträgen jetzt ernsthaft mehr Stimmen gekriegt hätte.
Ja, das stimmt. Wir haben die Information von der gleichen Veranstaltung.
Und der gleichen Person? Ja.
Nein, nee, ich habe noch weitere.
Okay.
Ich habe noch eine Sache, die ich noch über die ich noch sprechen will, bevor wir zwei Sachen, über die ich sprechen will, bevor wir zum Parteitag selbst kommen. Und zwar eine Sache, die auch noch mal ich wirklich noch mal erwähnen will und auch noch mal klar machen will. In der letzten Woche hatte sich ja Kevin Kühnert positioniert, hatte gesagt, wen er wählt, hat aber auch klar gemacht, dass es keine Wahlempfehlung ist, sondern seine persönliche Entscheidung, und hat ja gesagt, dass er Andrea Nahles die Stimme geben wird. Und daraufhin hat er einen echten Shitstorm erlebt, wenn man das so sagen will. Also ich habe mir das ein bisschen angetan. Es gibt auch so, naja, die ein oder anderen größeren Twitter-Accounts, die da jetzt gerade sehr aktiv sind. Da muss ich auch echt sagen, also das war mal wieder unterirdisch, muss ich wirklich sagen. Also und da das wirklich vom Umgang auch gegenüber Kevin richtig schlecht, teilweise ätzend, auch in so manchen Facebook-Gruppen, die größer sind, ein totales, plumpes Gepöble, also wirklich ätzend. Und da muss ich mal eine Sache sagen, ja, man hat Kevin Kühnert zu seinem persönlichen, weiß auch immer, erklärt, als es um die No-GroKo-Geschichte ging, hat ihn zugejubelt und hat ihm zugejubelt mit der Begründung, der ist einer, der sich nicht verbiegt, der sagt, was er denkt. Und das fanden die Leute damals toll. Jetzt zeigt sich, dass es für manche nur wieder war, der sagt, was ich denke. Und deswegen finde ich ihn toll. Und das ist Teil von dieser Debattenauseinandersetzung. Das finde ich wirklich, wirklich schlimm. Da müssen wir wirklich aufpassen. Und ich sage das insbesondere hier als Sozipod, weil es mir ja genau darum ging, mit diesem Podcast was anderes zu ermöglichen. Und zwar über diese komischen Social-Media-Kanäle, 280 Zeichen oder ein bisschen bei Facebook, wo man sich immer nur mit, naja, ein bisschen Totschlag, wo es dazu übergeht, teilweise sich nur mit Totschlagfloskeln zuzubomben, hier einfach mal einen Punkt zu setzen und ein Gespräch zu führen. Und das ist irgendwie offensichtlich nicht mehr nötig oder auch nicht mehr gewollt. Und muss ich auch sagen, an alle Simone Lange Befürworter, ja, es war nicht so schön vielleicht. Die eine oder andere war nicht 100% fair, war nicht 100% gleichberechtigt, der Zugang zu denen. Dann finde ich alles okay. Aber es rechtfertigt in keiner Weise diesen Umgang mit den Gegnern. Es wird auch heute während des Parteitages wird jeder Scheiß irgendwie rangezogen und versucht irgendwie zu skandalisieren. Jede, selbst die IG Metall-Mitgliedschaft von Andrea Nahles wurde heute ins Lächerliche gezogen, weil gesagt, sie hat 20 Semester Politik studiert. Vollkommen, das ist nur persönlich, ist nur persönliche Attacken. Lächerlich. Ist wirklich, manche Leute steigern sich da wirklich in was rein, und da muss ich am Ende sagen, so toll war Simone Lange am Ende auch nicht. Also ist nicht so, dass Simone Lange jetzt hier die größte Kandidatin aller Zeiten gewesen würde, die hier vom ach so bösen Establishment niedergehalten wurde, sondern die war eine solide Kandidatin mit ein paar Werten, großen Werten und ein paar Visionen, die sich getraut hat anzutreten. Das muss man anerkennen. Aber hier wird ein Bohai drum gemacht. Das ist wirklich eine Personenkult, dem ich überhaupt nichts abgewinnen kann. Und weil genau dieser Personenkult genau dazu führt, was wir jetzt erleben, dass dann auch so eine extrem persönlich werdende Anteilnahme passiert. Und das finde ich ätzend, und das sollte auf jeden Fall aufhören.
Genau, was ich da zwei Sachen dazu habe. Einmal ist es, das ist halt auch politische Kultur. Und das habe ich habe ja vorhin gesagt, es gibt mehrere Kategorien, zum Beispiel bei so Demokratieindexen. Und da gehört auch diese politische Kultur dazu. Das bedeutet, ich muss in der Demokratie mich auch äußern können, ohne direkt Folgen haben zu können. Also dazu gehört auch, dass ich jemand ins Gesicht gucken kann und sagen kann, du, da stehe ich nicht hinter dir. Und dann, wenn die Person das hinnimmt, dann haben wir eine gute politische Kultur. Wenn ich danach dafür abgeschossen werde, dann haben wir eine schlechte politische Kultur. Und das Zweite zu diesen Twitter-Accounts, da habe ich auch eine Sache, die mich stört. So, also ich meine, ich bin auch manchmal ruppig auf Twitter, aber da steht ich mit meinem Gesicht und meinem Namen. Da steht dann halt Robert Peach, und dann weiß jeder, wer ruppig war. Und was mich gerade ein bisschen nervt ist, es gibt so ein paar Twitter-Accounts, die mir auffallen, die quasi über ihren Namen so tun, als würden sie für eine Bewegung sprechen, eine Partei. Also es gibt irgendeinen, der ist irgendwie in die Richtung linke SPD, wo ich auch neulich mal gefragt habe, wer steckt denn dahinter? Wer postet denn das? Weil ich bin auch links und in der SPD und ich habe keine Ahnung, wer du bist. Und du tust so, als würdest du für eine Strömung sprechen. Es gibt einen ähnlichen Account, der irgendwas mit Erneuern ist. Und da finde ich, man darf ja gerne einen harten Ton haben, wenn man meint, das ist wichtig, aber dann sollte man vielleicht nicht anonym, finde ich problematisch, aber selbst das kann man von mir aus machen, aber dann für eine Gruppe in der Partei vorgeben zu sprechen, wenn man das macht, kann man ja auch machen, dann aber bitte wertschätzend und irgendwie eher informativ und nicht für eine Gruppe sprechen und dann Leute niedermachen, weil das finde ich dann problematisch. Ich habe kein Problem mit Auseinandersetzungen im Social Web, auch wenn es von Menschen kritisiert wird, die meistens weiter oben in der Partei stehen, wo ich mir aber denke, ja, aber ich sitze nicht im Parteivorstand bei der Diskussion dabei, ich sitze nicht im Landesvorstand bei der Diskussion dabei, deswegen kann ich mich nur so einbringen, weil ihr würdet mich ja auch nicht als Gast empfangen, damit ich da mal meinen Senf dazu geben kann, aber nicht auf die Art und Weise. Also.
Ja, da müssen wir echt ein bisschen drauf achten, weil ich meine, wir beide reden ja viel über Hate Speech und über Counter Speech und ja. Eine unserer Grundsachen ist ja, man kann dem Hass nicht mit Hass begegnen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es als Hass ist, was wir haben, aber es ist eine persönliche Pöbelton. Und dem, wenn man unzufrieden damit ist, dass da was läuft, dann bringt es überhaupt nichts, wenn man in diese Richtung geht, weil man eigentlich nur das Spiel von Leuten spielt, die unsere politische Kultur von einer ganz anderen Richtung vergiften wollen. Das finde ich echt schade. Das finde ich wirklich schade. Also es ist wirklich ein Wermutstropfen an der ganzen Geschichte, ist genau das. Und das mit Kevin war so ein bisschen der letzte Punkt an der Stelle. Wir haben ja noch eine Sache, die du noch mal reinbringen wolltest in diesem Podcast hier, die Frage des Urwahl. Das wurde ja auch noch mal ein bisschen diskutiert. Wäre es nicht besser gewesen, hätte man jetzt eine Urwahl gemacht. Ich muss sagen, ich bin bei der Urwahlfrage echt unentschlossen. Ich hatte ja Robert Budras hier im Podcast, der hat es ja auch klar gemacht, dass er ja auch mit der Initiative hier in Ogroko e.V., dass die sich jetzt für die Urwahl stark machen, dass sie sich das wollen. Aber er selbst war da auch sehr selbstkritisch und hat gesagt, er war da eigentlich auch immer dagegen, macht es ja aber jetzt einfach, um ein politisches Signal zu setzen, dass es so nicht weitergehen kann. Das finde ich legitim, auch nachvollziehbar. Für mich ist es so, wenn ich es jetzt abwäge, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich zu einer Urwahl stehen soll. Auf der einen Seite ist das natürlich ein partizipativer Prozess, den ich mir auch, glaube ich, eine Zeit lang gewünscht habe, aber auch aus dem gleichen Grund wie Robert Budras, dass man sagt, wir brauchen jetzt eine Urwahl in dieser Situation des Neuanfangs. Das finde ich positiv. Ich habe es auch mit meinem Juso-Verband mal gefordert. Auf der anderen Seite sehe ich da durchaus die Schwierigkeiten. Also ich sehe die Schwierigkeiten, dass man dann möglicherweise Personen wählt, die einfach null Verankerung in den Parteistrukturen hat und dann raufgesetzt wird auf den Parteivorstand, der ganz klar, wie es in unserer Partei üblich ist, nach monarchischen Funktionsweisen von Landesgruppen und Landesfunktionsträgern und Landesfürsten und Fürstinnen besetzt wird und da keine Hausmacht hat. Das Gleiche gilt für die Fraktion. Also wenn man es Bundesebene gibt, wenn man keine Hausmacht hat in der Bundestagsfraktion, ist man, glaube ich, eher freiwillig als Parteivorsitzende oder Parteivorsitzender. Also da bin ich einfach wirklich unentschlossen. Ich sehe da beides. Ich sehe die Zweckmäßigkeit. Ich denke, dieses Mobilisierungselement könnte durchaus dazu beitragen. Aber ich weiß nicht. Wie stehst du dazu?
Also ich bin erstmal prinzipiell ja kein Freund von direkter Demokratie. Also so im normalen politischen Leben finde ich das ein ziemlich doofes oder ein Konzept, das sehr schnell seine Grenzen stößt. Und die Grenzen sind deutlich weiter vorne, als wir auch jetzt schon direkte Demokratie anwenden. Aber bei Personen finde ich das ein bisschen entspannter, weil da man ja nicht einen komplexen Sachverhalt auf eine Ja-Nein-Frage reduziert, sondern schon Personen, finde ich, besser erfassen kann. Ich sehe schon ein paar Vorteile drin. Also klar, eine Person hat eine höhere Legitimation und kann damit vielleicht auch so ein bisschen gegen das anstinken, was du gerade angesprochen hast, weil das ja auch was ist, was viele in der Partei stört. Also es stört ja viele in der Partei die Art und Weise, wie der Land, also wie so ein Parteivorstand am Ende besetzt wird. Es stört viele, dass man über diese Hausmacht was machen kann. Und du ja auch gefühlt, auch als Partei, auch als Bundesparteitag gegen die Hausmacht, auch, da kannst du aber auch Beschlüsse fassen, wie du möchtest. Das heißt, mit der Legitimation kann ein starker Kandidat, der ein starkes Ergebnis kriegt, kann sich im Zweifel auch hinstellen, gut, wenn ihr mir nicht folgt, dann mache ich einen Sonderparteitag und dann stelle ich das halt zur Abstimmung. Dann gucken wir mal, wer sich durchsetzt. Kann man ja auch machen. Was ich auch hoffen oder was auch schön wäre, es könnte einfach nochmal andere Kandidaten dadurch geben. Ich gucke da immer mal wieder neidisch zu den Grünen tatsächlich rüber, wo immer mal wieder ein neues Personal kommt, das ich nicht so auf dem Schirm habe, die dann doch relativ cool sind. Also aktuell finde ich, haben sie zum Beispiel eine coole Socke als Parteivorsitzende, das muss ich halt so zugestehen. Und vielleicht gibt es auch mehr Rückhalt in der Partei nochmal und mehr Mobilisierung. Wir haben ja bei der Abstimmung zur Großen Koalition gesehen, das hat ja viel mobilisiert in der Partei, viele Leute auf Veranstaltungen geholt, neue Eintritte gemacht. Vielleicht ist das auch so, dass dann alle 2, 3, 4 Jahre irgendwie wirklich schon so einen Ruck mal durch die Partei gibt, wie über Sachen diskutieren. Deswegen finde ich das, also ich könnte mich damit ganz gut anfreunden, so Parteivorsitzende auf die Art und Weise zu wählen. Und wir müssen uns jetzt nicht naiver stellen, auch bei einer Urwahl hätte Andrea Nahles heute relativ klar gewonnen. Also mein Gott, also wahrscheinlich hätten wir viele positive Effekte und immer noch am Ende die gleichen Menschen an der Parteispitze.
Ja, mag sein. Ich bin da. Ja, wahrscheinlich. Ich sehe auch die Punkte. Ich sehe halt nur noch andere und irgendwie bin ich da ein bisschen unentschlossen. Gut, dann haben wir das allgemeine, sozusagen den Vorlauf zum Parteitag ein bisschen geklärt. Dann heute 22. Wir saßen hier schön beim Frühstück, danke Robert dafür, und haben uns den Parteitag angeguckt. Und es begann mit einer Kuriosität, wie ich finde. Diese Anmoderation von der Präsidiumsleiterin Manuela Schwesig zum Thema, was machen wir eigentlich, wenn wir Gegenkandidaten haben? Und es gab offensichtlich nichts, auch für die Geschäftsordnung des Parteitages nicht. Haben wir ja gerade schon kurz gesagt, das ist schon ein bisschen verrückt, finde ich. Dass man nicht weiß, wie man damit umgeht, wenn man Gegenkandidaten hat. Uiuiui. Also, ja, okay. Es klang so, als hätte sie sich überlegt, dass sie das jetzt auch mal ändern wollen. Also, das ist schon okay. Und dann haben sie sich ein interessantes Verfahren ausgedacht. Sie haben gesagt,
interessant.
Beide dürfen 30 Minuten reden, das finde ich okay. Ich glaube, Simone Lange, ich habe nicht gestoppt, hat es nicht eingehalten. Ich glaube, das müssten, vom Gefühl waren es so ein bisschen über 20 Minuten, aber nicht 30. Aber müssen wir gleich mal gucken. Und Andrea Nahles hat, glaube ich, die 30 relativ nah erreicht. Und dann war es so, es sollte keine Aussprache geben, sondern man hat überlegt, Fragen, oder man hat es so gemacht, dass für jede der beiden Kandidatinnen konnten Fragen abgegeben werden in so eine Box. Irgendwie, dann durfte man dann Namen und Delegierte von und was weiß ich hinschreiben und dann durfte man eine Frage stellen und die wurden dann zufällig gelost mit Genderquote. Und die fünf wurden dann gefragt an die beiden und dazu hatten sie 7 Minuten Zeit zu antworten. Ich finde es mega kurios. Ich finde es wirklich, wirklich kurios, dieses Verfahren. Das habe ich noch nie so erlebt und ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich. Muss ich wirklich sagen. Also ich habe mich echt gefragt, wer sich das ausgedacht hat, aus welcher Talkshow sie das geklaut haben. Echt nicht solide und auch vollkommen random, weil man am Ende nicht steuern konnte, wer sich äußert. Es gab keine Führerin. Normalerweise haben wir eine Führerin-Kultur in der Partei, also zumindest auf den Kreisebene, dass man dann Personen hat, wo man Führerreden für stellt. Auch da hätte man ja was regeln können. Jeder kriegt 3 Führerreden und dann auch noch ein bisschen eine Debatte oder so. Aber das war irgendwie kurios. Wie hast du das gesehen oder wie siehst du es?
Ich fand es auch kurios. Ich finde es schon mal auch mit dem Zufallsprinzip von Fragen merkwürdig, weil können halt echt. Ich meine, ich möchte mal 2 Fragen rausheben. Das war die erste Frage an Simone Lange. Das war eigentlich eine POI, also aus dem Debattieren. Das war keine Frage, sondern das war eigentlich jemand, der mal was Wichtiges sagen wollte. Das kam natürlich aus Berlin. Berlin hat sich,
ich glaube, Gerlinde Schermer.
Ja,
Berlin kommt, kennt Gerlinde Schermer.
Ja, Berlin hat sich insgesamt sehr beliebt gemacht, fand ich heute. Aber das war einfach eine POI und keine Frage. Also da wollte jemand was sagen.
Point of Interest übrigens.
Das kommt aus dem Debattieren. Das ist, wenn ihr so tut, als würdet ihr eine Frage stellen und in Wirklichkeit aber nur 15 Sekunden nochmal eine Info reinschmeißen wollt, am Ende am besten noch sagt, oder nicht, um die Frageform einzuhalten. Und die andere Frage war die zur Gewerkschaftsmitgliedschaft von Andrea Nahles, ja. Wo ich mir dachte, so sorry, nimm dein Smartphone raus und gib Andrea Nahles Wikipedia ein und dann weißt du es. Oder es gab da irgendeinen Trick bei der Frage, den ich nicht verstanden habe, aber der ganz, ganz gewieft war. Also was die Frage sollte, keine Ahnung. Und das ist natürlich ein Problem, wenn du so eine Art von Fragen machst. Ich hätte eine Aussprache, glaube ich, angenehmer gefunden. Mir wäre aber wichtig, weil mich nerven Aussprachen der Parteien manchmal sehr, wenn man Aussprachen zu unkritischen Punkten macht. Deswegen bin ich da immer für eine Quotierung, was Debatte angeht. Also wir hatten das neulich bei uns in der Abteilung mit einem Antrag und nach 10 Führerinnen für den Antrag habe ich mich gemeldet und gesagt, jetzt freue mich, dass 10 Leute für den Antrag sind. Das ist ja auch eine Selbstbestätigung. Ist ja auch mal wichtig, dass wir uns alle sagen, dass wir uns lieb haben und fürs Gleiche sind. Aber können wir nach 2 Führerinnen bitte fragen, ob jemand was dagegen hat und sonst einfach abstimmen. Deswegen wäre mir bei einer Aussprache wichtig, dass man schon pro, kontra in irgendeiner Art und Weise fair miteinander macht, sonst reden da 10 Leute Finales und das ist unfair.
Ich finde sogar die Idee mit diesen Fragen jetzt ganz grundsätzlich gar nicht scheiße. Ich finde sie nur als einziges Instrument total lächerlich.
Ja.
Also ich finde, wir machen uns wirklich lächerlich, wenn man sowas macht. Zufällig gezogene Fragen, das ist ja wohl das absolut unpolitischste, was es gibt auf der Welt. Also du bist der Delegierter und normalerweise, oder Delegierte, und du darfst normalerweise zu jedem Punkt auf der Tagesordnung des Parteitags sprechen. Du darfst nach vorne gehen und reden, aber da nicht. Da darfst du nur deine Frage und kannst hoffen, dass du zufällig, also reinpacken, aber darfst hoffen, dass du zufällig rangenommen wirst.
Und nicht die Frage gezogen wird, hast du einen
Hund? Hast du einen Hund? Hast du einen Hund? Hast du eine Katze? Wohnst du noch bei deinen Eltern?
Gut, dass ich nicht da war.
Magst du Schokolade-Vanille-Eis? Wir haben darüber schon Witz auf Twitter gemacht. Aber das finde ich echt bekloppt. Also ich hätte mir auch, was ich mir wirklich gewünscht hätte, dass man sagt, also ich fand es auch okay, die haben ja auch gesagt, wir haben uns mit den beiden Kandidatinnen offensichtlich auf dieses Verfahren geeinigt. dann ist ja der Großteil des Problems schon vielleicht schon mal geregelt, weil die beiden müssen es umsetzen. Auf der anderen Seite würde ich mich als Parteitagsdelegierter echt verarscht vorkommen. Aber ich finde, man hätte Folgendes machen können. Man hätte doch sagen können, es gibt natürlich eine Aussprache, weil ich finde, Zeit bei einem Sonderparteitag ist Zeit nun echt ein schlechtes Argument. Dann sollen sie halt eine Stunde früher anfangen oder ein bisschen Grußworte kürzen. Wobei, die waren heute schon kurz. Dann macht man eine Aussprache zu den beiden und sagt ganz klar, jeder kriegt 3 oder 4 Fürreden. Die werden organisiert. Das finde ich auch okay. Da können ja jeder, Simone Lange kann sich Leute, also dass man sagt, jede der beiden Kandidatinnen darf 3 Fürreden organisieren. So, oder sowas. Und dann hat man wirklich eine politische Debatte darum. Und dann würde ich die Fragen, die man zufällig stellt, immer an beide stellen. Und ein Zwiegespräch machen. Du darfst die 7 Minuten nutzen, um darauf zu antworten. Dann kriegt die andere Kandidatin für die 5 Fragen, also als Replik, nochmal 5 Minuten, 3 Minuten, was weiß ich, um daraus vielleicht sich nochmal den einen oder anderen Punkt auszupicken und zu sagen, dazu will ich auch gerne was sagen. Und dann wird wiedergezogen für eine Kandidatin und dann, dass es ein bisschen hin und her geht und man muss dieses Verfahren mehrfach machen. Weil an sich fand ich die Fragen, wenn man sich anguckt, bis jetzt auf die eine, nicht schlecht. Also es waren solide Fragen dabei, zu Hartz IV, zur Strategie, zur Erneuerung. Also jetzt nichts, wo man sagt, das sind total bekloppte Fragen, sondern an sich ist die Idee gar nicht so schlecht, aber man hätte es doppelt machen müssen und eine Aktion ermöglichen müssen. Sonst ist es wahnsinnig unpolitisch. Also es war, Simone Lang hat auch eine Frage, glaube ich, nicht beantwortet. Muss ich mir nochmal, wenn wir gleich bei den
Reden sind. Ob sie zurücktritt als
Bürgermeisterin. Ach so, genau, das fand ich sehr, das war von Veit Lemmen, vom Juso-Vorsitzenden, Ex-Juso-Vorsitzenden aus NRW, die Frage. Aber da hat sie auch nicht konkret drauf geantwortet. Und sowas ist natürlich dann schön, wenn man dann eine Interaktion hat, kann man das ermöglichen. Aber das fand ich jetzt alles suboptimal.
Ich möchte nur eine Sache noch sagen, da hat auch Simone Lange sich drüber beschwert. Das ist mir aber jetzt auch in einer Debatte bei uns im Kreis aufgefallen. Diese Frage, kannst du das mit die Funktion mit dem Amt vereinen? Das ist mal eine Frage, die stellt man immer nicht allen und das finde ich sehr merkwürdig, weil was mir aufgefallen ist, ist A, dass man sie immer dem quasi Underdogs und Bewerbern stellt, obwohl die anderen das auch haben, und was mir aufgefallen ist in mehreren Debatten jetzt, dass man die Frage vor allem lieber Frauen als Männer stellt. Müsst ihr mal drauf achten und müsst ihr vielleicht auch mal, wenn es passiert, mal relativ klar in der Sekunde sagen, sag mal, hast du die Frage auch dem anderen Kandidaten gestellt?
Ja, stimmt. Kommt dann zum Tragen, wenn man, wenn jetzt ein Mann und eine Frau kandidiert hätten, ja, dann hätte es wahrscheinlich mit dem Zufall, vielleicht wären da andere Fragen gekommen. Gut, so viel dazu. Auch da hoffen wir darauf, dass sich der Parteivorstand, so, das ist ja auch durchgeschieden, sich da nochmal Gedanken macht, wie man sowas macht. Ja, wäre mal schön. Wobei Andrea Nahles noch jung ist, sie ist ja jetzt gewählt. Mal sehen.
Und das ist das erste Mal, dass die Parteivorsitzende ist, also ist schon erneuern.
genau, so, dann, worüber wir ja vor allen Dingen reden wollten, sind die Reden. Wir haben uns beide Reden angeguckt, live, haben uns ein bisschen was mitgeschrieben und werden die jetzt mal durchgehen. Wir fangen auch in der Reihenfolge an, wie sie geredet haben, also erst Simone Lange, dann Andrea Nahles. Zunächst müssen wir erstmal feststellen, haben wir uns eigentlich nur, also wenn wir bei jetzt Simone Lange anfangen, haben wir uns bei Simone Lange vor allen Dingen nur die Frage gestellt, Simone, wie lange bist du eigentlich in der Partei? Ja, wie kann man denn Reden anfangen und nicht sagen, wie lange meine Partei ist? Meine Erfahrung sagt mir, dass man eigentlich immer damit anfangen muss, weil das ja das Kern ist. Ich bin 30 Jahre in der Partei, ich bin wichtig, also darf ich jetzt hier kandidieren.
Und danach wird der am Ende auch einfach gewählt.
Genau, ist ja auch so. Oder ich meine, ich gucke immer, oh, 32 Jahre in der Partei, dem gebe ich meine Stimme. Das hat er nicht gemacht. Nein, kleiner Schatz, der war jetzt nicht so lustig, ihr lacht bestimmt alle herzhaft gerade. Nein, also das nur mal so, das hat sie nicht gemacht. Ist ja vielleicht auch ganz nett, dass man nicht diese alten Kulturen wieder alle reproduziert. Will mal gar nicht anfangen mit der Rede. Robert, was ist denn vielleicht erstmal so ein allgemeiner Gesamteindruck in Twitter-Länge von Simone Langes Rede? Dann antworte ich darauf und dann gehen wir mal tiefer rein.
Viel Pathos und wenig Konkretes. Das war noch das alte Twitter,
da hatte man wenig. Ja, du bist einfach sehr gut. Wenn ich jetzt überlege, ich würde dem ein bisschen ergänzen. Viel Werte. Viel allgemeine Wertbegriffe, wenig Herkunftsbezug. Das ist ein bisschen blöd, aber Herkunftsbezug von Simone Lange.
Ich weiß, worauf du hinaus
willst. Genau. Also jetzt habe ich es natürlich nicht so schön hingekriegt wie du auf Twitter-Länge, aber was mir wirklich bei ihr gefehlt hat, ist ein bisschen, sie hat eine sehr allgemeine Rede gehalten, muss ich wirklich sagen. Also wir haben beide ein bisschen gewitzelt, dass man, also so eine Rede, die war jetzt nicht komplex. Die war gespickt mit sehr viel Werte, Vision, ein bisschen Abrechnung. Was aber komplett gefehlt hat und als Leute, die auch schon mal dem einen oder anderen Kandidaten geholfen haben, eine Rede zu schreiben. Was mir total gefehlt hat, ist ein bisschen Bezug zu Flensburg, zu ihrer Bürgermeistertätigkeit. Simone Lang ist auch Polizistin. Also sie hat einen ganz klaren Hintergrund in einem, jetzt sind wir mal rein verkaufstechnisch argumentativ, Polizisten sind moralisch sehr angesehen. Sie kann da was zur Sicherheit sagen, zur Prävention, zur Ungleichheit. Sie kommt auch noch aus dem Osten, aus Thüringen. Sie
hat sogar eine Frage in die Richtung gekriegt.
Ja, also da hat mir wirklich, ich glaube wirklich, wenn man da hätte sie viel auch sozusagen zusammenbinden können. Auf der einen Seite das, was wir jetzt gleich noch analysieren, die Werte, auf der anderen Seite so ein bisschen, wer bin ich eigentlich? Ja, was zeichnet mich eigentlich aus? Auch dieses nah Down-to-Earth-Ding hat mir total gefehlt bei ihr. Es war wirklich eine Schlacht der politischen Kampfbegriffe.
Genau. Lass uns mal ein bisschen systematisch an die Rede rangehen, dann nehmen die Leute vielleicht auch was mit, wie man Reden halten kann. Was hat Simone Lange am Anfang gemacht? Simone Lange am Anfang hat erstmal so ein bisschen die Partei gebauchpinselt. Und das macht man bei so einem Reden. Also wenn ihr viel Zeit habt, so Kandidaturreden, wir sind eine alte Partei, das sind so die elementaren Werte, die wir haben. Das war alles sehr schön. Das ist auch der Standard. Dann hat sie so einen kleinen Bruch gemacht. Den fand ich auch sehr spannend, weil sie hat quasi erstmal das Typische, was man so bei diesen Parteitagsreden macht und Willy Brandt natürlich nochmal zitiert und dann auf einmal gesagt, aber der Zustand ist nicht das, was ich gerade an Werten beschrieben habe, er ist anders. Und dann hat sie sehr geschickt, fand ich dadurch, kritisiert, wie der Status quo ist, so dieses mangelnde Teamplay und wir brauchen eine andere Partei. Damit hat sie auch sehr, glaube ich, darauf angespielt, wie die Arbeit im Parteivorstand in den letzten Monaten lief. Und besonders schön fand ich dann ihren Frame, wir brauchen eine echte Erneuerung. Also so dieses ganze Erneuerung, was wir gerade sehen, ist nicht echt. Und das fand ich sehr tricky, was sie gemacht hat. Wir können ja mal da kurz pausieren und dann erkläre ich, warum, was dann das Problem war.
Ich habe dazu gar nicht so viel zu ergänzen. Ich fand, das war an sich der erste Teil, wenn man den mal so nimmt, war das relativ solide, eine Rede, die man eigentlich überall halten kann. Die kann ich auf jedem Kreis, ja. Also wenn wir jetzt die ersten 5 Minuten sind wir jetzt ja ungefähr so vom Rahmen. Das ist was man relativ, das kannst du überhalten. Schluss mit Kinderarmut, wir müssen eine Partei haben, die Schluss damit macht. Frieden, Freiheit, Solidarität sind unsere Werte. Das waren alles so Sachen, die sehr normal waren. Und dann wurde es ja auch emotional später. Ich weiß nicht, wo du gerade in deinem Kopf bei der Rede bist, aber es gab ja dann noch diesen Kniefall von Willy Brandt.
Das
auch
war
so
ganz am Ende.
Ja, okay. Da war einfach viel Werte, ich will es jetzt nicht so abwerten, aber da waren einfach viel Werte drin.
Ja, und jetzt das Problem. Jetzt kommen wir ein bisschen aus dem Debattieren. Ich mache eine Antragsrede. Ich definiere einen Status quo, super gut. Wer den Status quo definiert, hat ja immer schon halb gewonnen. Ich sage, da ist ein Problem im Status quo, sonst muss ich ja nichts ändern. Also, wenn ich kein Problem im Status quo sehe, muss auch Simone Lange nicht antreten. Dann kann sie sagen, ist ja alles schick so. So, und bis dahin hat sie es gut gemacht. Aber was macht man dann? Dann sagt man, okay, das und das, da möchte ich hin. Das und das ist mein Mechanismus, mein Antrag, meine Art und Weise, wie ich das umsetzen werde. Und das hat sie nicht gemacht. Sie hat 20, 30 Minuten lang immer und immer wieder gezeigt, okay, der Status quo hat ein Problem und das und ich würde gerne, und das sind so wichtige Werte. Aber sie hat komplett in dieser Rede vergessen und deswegen, im Notfall sie mal komplett rausbrechen müssen. Und ganz konkret, unter Erneuerung stelle ich mir vor, das und das und das müssen wir jetzt einrichten, das und das Verfahren müssen wir ändern, wir müssen in Zukunft das so machen, dass sie mal Sachen macht, womit sie vielleicht auch aneckt, aber wo sie ganz konkret ist. Und ich finde, einen Vorgeschmack auf das Problem der Rede konnte man vorher in einem Interview auf Phoenix sehen, da warst du noch nicht hier, Paul. Das war mit meinem Lieblings-Phoenix-Journalisten, wie heißt der immer?
Schärfer.
Der auch immer twittert, damit ich
Schärfer.
Genau, der twittert immer Sachen, dann weiß ich es immer schon, bevor es mir die Partei sagt, super. Und der hat dann halt einmal gefragt, naja, okay, SPD erneuern, das wollen die anderen auch. Was wollen sie denn konkret machen? Dann hat sie so ein bisschen schon geschwommen, dann hat sie irgendwas von Hartz IV erzählt und hat dann auch nochmal nach, was ist denn ihr Konzept bei Hartz IV? Dann hat sie auch noch gesagt, ja, ich will es vom Kopf auf den Fuß stellen und Grundeinkommen ist irgendwie auch ganz nett. So da, und da hat er schon sehr klar offenbart, du sagst, SPD muss erneuert werden, aber es sagen die anderen auch, sag mir, was du machen willst. Und das hat sie aber in der Rede auch nicht geliefert, mal 3, 4, 5 Minuten raus aus diesem Pathos und mal ganz konkret, einfach handwerklich sagen, wenn ich Parteivorsitzender bin, was mache ich da eigentlich?
Ja, und nicht nur das, ich finde, ich will noch mal ein paar Sachen machen. Ich will mal die ganzen Werte mir aufschreiben, die sie gesagt hat. Also mal nennen, die ich mir aufgeschrieben habe. Demut, Mut, Verantwortung, Demokratie, der Kniefall als emotionaler Wert, die Debattenkultur und die Parteikultur, Frieden, Freiheit, Solidarität, soziales Zusammenhalt, Freiheit, Gleichheit. Das war wirklich ganz, 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 ganz viel. Und dann auch, ich will nicht mehr, dass ich ein Land lebe, in dem Kinderarmut herrscht. Stimme ich allem total zu.
Aber alle anderen ja auch.
Genau. aber keine, an der Stelle keine konkreten Sachen. Insbesondere, weil sie ja auch, Hartz IV auch, war ja auch ein Kernbestandteil von ihrer Rede. Sie hat ja gesagt, wir haben das gemacht. Und da auch da ist sie auch nicht angegangen. Sie hat nicht gesagt, es war scheiße, es war auch damals scheiße, sondern sie hat gesagt, die Leute haben damals den Wohlstand von heute verdient. Also eigentlich hat sie das gesagt, bevor Sigmar Gabriel immer kritisiert wurde, nämlich damals war es richtig. Und es ist einfach falsch. Es war auch damals nicht richtig. Das muss ich einfach so klar sagen. Es war damals das Menschenbild unter Hartz IV ist, man muss Menschen prügeln, damit sie arbeiten. Das ist eigentlich ein wirtschaftsliberales oder neoliberales als Kampfbegriff Ding. Also, will ich jetzt nicht unterstellen, aber auch da hat sie wieder versucht, beide Seiten zu befriedigen, statt einfach mal konkret zu sagen, was sind die Probleme, was muss man auch dort verändern. Also da auch da hat es, war es mir zu allgemein und wenig konkret. Und dann habe ich auch eine Sache, die ich finde, man muss nicht nur das beantworten, was du gerade gesagt hast, dieses, was mache ich als Parteivorsitzende, wenn ich das werde, sondern du musst auch einen Schritt weitergehen, mal die offenen Fragen auch mal mit beantworten. Also du musst ja auch identifizieren in der Rede, was sind Schwächen, wo ich angegriffen werden kann, wie kann ich die einkaufen. Bei ihr beispielsweise ist die größte Schwäche, sie ist gegen die Große Koalition, will aber Parteivorsitzenden einer der beiden Parteien werden. Hat ja dann auch in der Aussprache später, wurde sie ja auch gefragt, ne, und ne, wurde Andrea, glaube ich, oder sie gefragt, wie das mit Erneuerung und das Spannungsfeld und so weiter umgehen soll. Auch da hat sie gesagt, ja, Andrea muss ja die Kompromisse mittragen. Ja, aber auch Parteivorsitzende. Parteivorsitzende unterschreiben den Koalitionsvertrag. Darüber die Rolle der SPD in dieser großen Koalition, die sie nicht mehr verhindern kann, hat sie nicht angesprochen. Da hat sie nicht zugesagt, obwohl das ja Kern ist. Wenn sie sagt, die echte Erneuerung kommt mit mir, dann muss sie auch sagen, wie sie das in diesem Spannungsfeld hinkriegt. Auch da kam halt nichts. Also wirklich gar nichts. Da ist eine Leerstelle.
Genau, und ich möchte zwei Sachen, ich habe gleich zwei Punkte in der Rede, wo man das nochmal in den Nutshell zeigen kann. Das eine war dieser Kniefall von Willy Brandt. Ja, ist ein ganz toller Moment. Und das war super viel Pathos. Und da habe ich mich zwei Sachen gefragt. Sie hat ja gesagt, das steht für Frieden. Da habe ich mich einmal gefragt, okay, was hat dieser Kniefall jetzt mit dir zu tun? Sie hat die Geschichte erzählt, das ist eine schöne Geschichte. So, aber was hat er mit ihr zu tun? Null. Sie hat es null an sich angebunden. Und wenn sie nur gesagt hat, ihr das so, also und
das ist politischer Moment, deswegen bin ich eingetreten, deswegen kämpfe ich für Frieden, genau. Das hat mich politisiert.
Egal was, aber sie hat nichts, sie hat es null mit sich verbunden. Und das Zweite, was ich mich gefragt habe, und was verbindet das vielleicht mit einem Parteivorsitzenden? Warum ist dieser Moment wichtig für einen Parteivorsitzenden? Hat sie null angeguckt und das ist so ein typischer Moment, hat sie 3-4 Minuten Pathos erzeugt, aber hatte nichts mit ihr zu tun. Nichts.
Es ist ein politischer Wohlfühlmoment, den sie erzeugt hat. So einen metaphorischen Wohlfühlraum für die ganzen Leute. Weil, sorry, finden alle toll. Den Kniefall kriege ich auch immer noch Tränen in den Augen, wenn ich sehe. Ich finde die Geschichte drumherum toll, wenn man in Willy Brandts Memoiren oder in seinem in seiner Biografie darüber redet. Das ist ein grandioser Moment. Aber ohne Anbindung. Und das ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Wo war Simone Lange in dieser Rede?
Ja.
Simone Lange als Person ist in der Rede nicht vorgekommen. Ohne Scheiß, diese Rede hätten viele Leute, die ein bisschen solide sind im Reden, halten können. Kevin Kühnert hätte diese Rede halten können, Annika Klose hätte diese Rede halten können, Kevin Hönicke hätte diese Rede halten können.
Tränen in den Augen halten können.
Wir beide hätten diese Rede höchstwahrscheinlich auch halten können.
Also ich glaube, ich wäre etwas nervös
gewesen. Das ist wirklich, ja, natürlich ist man nervös. Ich will es auch nicht, sie war bestimmt auch nervös, sie hat auch viel Übung jetzt mittlerweile damit, das hat man ja auch, das will ich auch gar nicht, wirkte nicht nervös, fand ich. Sie hat es sehr solide gemacht, es war eine sehr solide vorgetragen, sie war auch,
ja.
die Pausen waren gut gesetzt, rhetorisch, toll, also gut, solide.
Ja.
Ja, aber inhaltlich war es an der Stelle, da fehlte einfach ein wirklicher Link. Und eine Sache will ich noch sagen, die fand ich einen Widerspruch. Und dieser Widerspruch wäre nicht gekommen, hätte man dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip, Lösung-Problem-Prinzip, was du auch gerade genannt hast, mal reingenommen. Nämlich, sie wäre die Lösung für ein Problem gewesen, nämlich die echte Erneuerung, für die steht sie. Da hätte sie stärker sagen müssen, warum sie dafür steht und nicht nur, was die Werteprobleme sind. Aber sie hat auch noch Folgendes gemacht. Sie hat gesagt, zwei Dinge hat sie gesagt. Einmal hat sie gesagt, es geht nicht darum, wer die beste Lösung, die beste Kandidatin für den Parteivorsitz ist, sondern die richtige.
Das habe ich nicht verstanden.
Ja, diesen Satz habe ich nicht verstanden, weil eigentlich hat sie damit ja gesagt, die richtige bin ich, das hat sie am Ende auch gesagt, die beste ist Andrea Nahles.
Ja, und das ist ziemlich dämlich.
Und das fand ich nicht gut. Also das fand ich auch Quatsch, weil ich meine, die Frau steht gerade vor der ganzen Republik höchstwahrscheinlich mit Stream und ne und vor 1000 Leuten beim Parteitag, bewirbt sich darum, hey, hat ja auch gute Gründe und die hat ja auch viel Arbeit da jetzt reingesteckt. Also sie muss sich ja für die bessere Person halten oder die bessere Kandidatin zumindest, die bessere Person halten, die so ausführen. Und dann haut sie sich selbst ins Knie. Habe ich nicht verstanden. I don't know. Und die zweite Sache ist, und das war viel schlimmer eigentlich, ja, inhaltlich, egal wie es heute läuft, die Erneuerung wird kommen.
Ja, dann muss
ich und das, sagen. Genau, und das widerspricht komplett dem, was ja eigentlich hier eine Kernbotschaft war, die echte Erneuerung gibt es nur mit mir, mit jemandem, der nicht im Klüngel ist, die nicht im Hauptstadt ist, etc., sondern die irgendwie Oberbürgermeister nah bei den Menschen, was auch immer. So, das war nicht am Ende war irgendwie kontraproduktiv.
Mein Eindruck am Ende der Rede war, damit wir weiterkommen, also mich hat sie damit null überzeugt. Und zwar, sie hat genau das in der Rede gespiegelt, was ich vorher gehört habe. Was ich vorher gehört habe von dem Auftritt in Berlin, was ich vorher auf Twitter von einer sehr jungen Genossin gelesen habe, die es auch genauso ausgedrückt hat, wie das, was ich aus Berlin gehört habe. Dieses, es fehlt einfach an Substanz hinter diesem Erneuerungs-Hashtag. Das, was ich auch oft bei mir jetzt in der KDV am Freitag von einer Genossin gehört habe, die jetzt auch auf dem Bundesparteitag wählen durfte. So, das heißt, aber schon mehreren Stellen habe ich genau das gehört, was diese ganze Rede für mich auch gemacht hat. Dieses, mir fehlt einfach, was ist bei dir hinter Hashtag Erneuerung? Ich habe es nicht gesehen. Und ich habe eigentlich gedacht, und wir wurden Lügen gestraft, glaube ich, wobei es Prognose in die Zukunft, aber ich habe eigentlich gedacht, nach der Rede geht Andrea Nahles mit einem besseren Ergebnis aus diesem Bundesparteitag, als wenn sie einfach nur allein angetreten wäre. Hat sich, glaube ich, nicht bewahrheitet?
Wissen wir nicht.
Vielleicht wäre sie sonst, man weiß es nicht.
Ja, aber 51%. Ja, ja, okay. Jetzt kommen wir natürlich zu Andrea Nahles. Zweite Rede, auch da wieder kurze Zusammenfassung, Robert.
Was ich natürlich an der Rede besonders toll fand, ist, dass man der Rede angehört hat, dass Andrea Nahles nämlich unseren Podcast hört, weil
sie hat nämlich Andrea, bitte lad mich ein, ich komme.
Sie hat nämlich einfach kopiert bei dem letzten Podcast, bei Schöner Reden, hat sie kopiert, wie wir erklärt haben, wie man eine tolle Kandidaturrede hält, ein Beispiel von Kevin Hönicke. Kevin, ich hoffe, auch du hörst das, weil sie ist genauso eingestiegen wie Kevin Hönicke und sie hat das kopiert, was wir da erklärt haben, nämlich ihr Einstieg zeigt das Aufstiegsversprechen der SPD. Ich komme da und daher und ich habe das nur geschafft, weil die SPD da ist. Das ist genau das Gleiche, was Kevin Hönicke damals gemacht hat, nämlich dieses warum liebe ich diese Partei? Alle im Raum denken sie, ja, das ist so schön. Und am Ende zu sagen, und deswegen stehe ich hier überhaupt vorne, weil wir alle so toll sind. Das war wunderschön. Davor hat sie noch einen kleinen Witz gemacht mit dieser ganz klassischen Kandidaturvorstellung. Das konnte auch nur sie machen. Das war auch sehr lustig, fand ich. Da habe ich auch gelächelt.
Du musst den Witz noch erklären, was war es?
Das war dieses klassisch, wie man Kandidaturen reingeht. Mein Name ist so und so, ich bin so alt, so lange in der Partei und ich komme da und daher. So wie ihr euch auf jeder Landeskonferenz, wie sich da alle vorstellen und ihr nach dem fünften denkt, Gott, ist das langweilig.
Ich fand diesen Einstieg gut. Ich fand den auch, ja. Ich habe auch ein bisschen geschmunzelt. Ich auch. Also es hat gewirkt bei mir. Das ist immer gut. Ich finde jetzt für euch auch da draußen, deswegen fängt man ab und zu mit Zitaten an, weil man eine kalkulierte Reaktion beim Publikum hat oder mit solchen Sachen. Und deswegen mit Zitaten oder mit solchen Dingen, wo man weiß, wenn ich das sage, dann lachen die kurz. Das gibt euch nochmal Stärke dabei. Außerdem freut sich das Publikum, es löst einfach auch Spannung. Ja, also
auch bei euch selber.
Genau. Und das hat sie, glaube ich, ganz gut gemacht an der Stelle. Das fand ich wirklich gut. Dann kam aber ein Moment, den ich echt nicht gut fand, muss ich wirklich sagen. Also dieses Hallo Mama, meine Mama habe ich mitgebracht.
Ach, ich fand's okay.
Ich fand das ein bisschen cringeworthy.
Ich fand's danach doof.
Ich weiß, es wird dann sozusagen, die ersten 5 Minuten waren bei ihr nicht stark. Aber das fand ich nicht so, war mir ein bisschen over the top. Also ich bin auch, glaube ich, da ein Pathos, nicht so pathosaffin an der Stelle. An eine Sache wollte ich noch sagen. Ich fand, jetzt kommt der Soziologe mir hoch. Sie hat angefangen mit weiblich-katholisch vom Land. So. Jetzt fragt man sich heute, warum ist das eigentlich relevant? Und das hat sie nicht erklärt. Sie hat das sozusagen angenommen als Erkläransatz, der einfach so ist. Und das hat es beschrieben. Und alle denken sich, ja, war schon schwer vom Land, dann Parteivorsitzende werden. Man darf aber nicht vergessen, in den 70er Jahren war das katholische weibliche Arbeiterkind vom Land, war sozusagen, was heute der migrantische Junge aus der Vorstadt ist mit Arbeitereltern oder ohne Ausbildung. Sozusagen, das war der Inbegriff von sozialer Ungleichheit in den 70ern. Und das ist so ein Moment, wo ich glaube, hätte sie erklären müssen. Das kommt bei einer ganzen Generation von Leuten einfach nicht mehr an, weil die verstehen nicht diesen Moment. Anders als bei Kevin Hönicke, der mit seinem Namen Kevin das gemacht hat, wo alle heute, Ältere und Jüngere, wissen, dass das ja auch symbolisch steht für soziale Ungleichheit. Das fand ich, da hätte sie das nochmal mehr auf die Zielgruppe abstimmen sollen.
Genau, und das zeigt zwei einfach allgemeine Schwächen in ihren Reden, die, wenn man öfter reden guckt, das eine, das hatten wir nämlich, wenn ihr den Podcast Folge 4 damals gehört habt, hatte sie es ja auch in Berlin gemacht, sie hat eine Anspielung auf einen Feiertag gemacht, den in Berlin einfach die ganze Anspielung niemand verstanden hat, weil in Berlin einfach sich niemand für religiöse Feiertage interessiert, weil wir die alle nicht haben, weil wir immer arbeiten müssen. Deswegen sind wir auch so fleißig. Das heißt, den Fehler macht sie halt öfter, dass sie Sachen annimmt, die von ihrer Region kommen und das nicht aufs Große, also nicht sieht, dass das Leute nicht mehr verstehen. Und jetzt das Zweite, was sie halt auch immer wieder macht, und deswegen haben wir nämlich gerade gesagt, obwohl wir gerade die ersten ein, zwei Minuten so gelobt haben, dass sie so toll fanden, wir trotzdem seit jetzt 5 Minuten waren nicht geil. Obwohl wir die ersten 2 mega geil fanden. Also sie muss sie irgendwie runtergezogen. Und das war ihre beiden, also ihr anderes Klassisierung, das war dieses als Vorsitzende. Und jeder im Raum hat es verstanden, was sie damit meinte. Wir haben alle verstanden, wir freuen uns alle, dass endlich mal eine Frau auf diese Partei vorsitzt und es kommt mindestens 20 Jahre, wenn nicht gar 40 zu spät. Und das ist, soll nur der Auftakt sein für auch mal eine Kanzlerkandidatin. Es gibt ja eine, die fängt auch mit S an, das könnte klappen. Aber sie hat es dann nochmal betont, dieses In. Und jeder im Raum hat den Witz verstanden, sie musste ihn nicht mehr erklären und damit wurde es wieder uncool. Und dann hat sie angefangen zu schreien, das macht sie ja auch gerne. Und das, ich finde damit, und das ist genau das, was sie immer und immer wieder macht. So, sie kriegt den Kontext nicht ganz hin, muss einen Witz nochmal erklären, statt ihn dann einfach sein zu lassen und wird dann laut. Damit hat sie, finde ich, die ersten 5 Minuten trotzdem nicht geil geredet.
Ja. Und die Frage ist auch immer, das müssen wir nochmal mit unseren Leuten gegenchecken, die auf dem dort gerade sitzen in Wiesbaden. Ich habe mir dazu aufgeschrieben, Parteitag, / TV, so lala. Also wir haben es ja nun am Fernseher nur verfolgt, auf dem Livestream. Es kann halt sein, dass auf dem Parteitag anders wirkt als auf dem TV, aber es ist halt echt, also an der Stelle, sie hat halt, ich glaube, es gibt auch so eine emotionale Dramaturgie. Man fängt ruhig an mit seiner Herkunft, das hat, finde ich, auch ganz solide, dann macht man einen kurzen Witz, kann man auch machen. Und dann muss man sich zu diesem Moment des Schreins, diesen emotionalen Moment, da muss man sich auch ein bisschen hinarbeiten. Und das kam einfach ein bisschen zu früh. Es kam einfach überraschend für Leute, die gerade mitgenommen wurden.
Und was man auch noch für uns beide reflektiert sagen muss, nicht nur, dass wir nicht da waren, sondern wir sind eine andere Generation, was Gesprächskultur angeht. Gerade wir beide. Ich glaube, dieses, wie viel Pathos und laut muss ich sein, es war ein, zwei Generationen vor uns einfach anders als jetzt bei uns. So, und das müssen wir auch immer reflektieren. Und wir sind auch nicht der Generationsschnitt auf dem Bundesparteitag.
Ich will mal weitergehen in der Rede. Ich fand es absolut legitim und richtig, dass sie dieses gläserne Decke-Argument gemacht hat. Ja. Ich fand das wirklich relevant, einfach diesen historischen Moment. Die SPD neigt ja zur Historisierung und an der Stelle war es wirklich auch angebracht. Ich fand es auch absolut legitim, dass die sozusagen eine der beiden Personen, die sich für die erste weibliche Parteivorsitzende werden, das auch nochmal so deutlich sagen. Ich fand es auch gut, dass sie, also es war erst unverständlich, warum sie Heidemarie Wieczorek-Zoll so klar erwähnt hat. Dann hat sie es erklärt, weil Heidemarie Wieczorek-Zoll damals die erste Kandidatin für dieses Amt war. Das fand ich total legitim, das fand ich auch gut. Und dann würde ich weitergehen. Oder hast du noch
was? Du hast noch was. Ich möchte nämlich was Spannendes sagen, weil wir machen jetzt ja einen Bruch. Wir haben ja vorhin ein bisschen die Rede von Simone auch nochmal analysiert auf einer Metaebene. Und das möchte jetzt, das beim Andrea Nahles müsst ihr das auch machen, weil sie hat was gemacht, das habe ich schon einmal bei mir in lokaler Ebene gesehen. Andrea Nahles war sich relativ sicher, dass sie gewinnt. Was hat Andrea Nahles gemacht? Sie hat gar keine Kandidaturrede mehr gehalten. Sie hat die Rede einer Parteivorsitzenden gehalten, weil sie die Zeit dafür nutzen wollte. Das habe ich auf lokaler Ebene schon einmal gesehen mit Eva Högel. Das ist unsere Bundestagsabgeordnete in Berlin-Mitte. Anders als Nahles hatte sie gar keine Gegenkandidatin, aber hat ja trotzdem eine Kandidaturrede. Und Eva Högel hat damals was sehr Schlaues gemacht. Sie ist nicht nach vorne gegangen, hat trotzdem eine Kandidaturrede gehalten, weil alle kennen sie. Sie hat einfach eine halbe Stunde eine Wahlkampfrede gehalten, weil sie sich dachte, das ist mir doch egal, ob ich hier 80 oder 78% kriege. Ich möchte, dass die Leute, die hier sitzen, die müssen meinen Wahlkampf tragen und ich werde jetzt eine halbe Stunde diese Leute auf den Wahlkampf einpeitschen und überhaupt keine Kandidaturrede halten. Das war damals sehr, sehr schlau von Eva Högel. Und ich bin der Meinung, Andrea Nahles hat es ja auch gemacht, weil, denk nochmal über die Rede nach, sie hat nicht versucht zu kandidieren, sie hat probiert, schon mal die Leute einzupeitschen auf dafür, wofür jetzt die Partei stehen wird in Zukunft. Und darüber werden wir jetzt, glaube ich, auch noch reden.
Genau, da kommt es drauf. Ich habe noch ein Element, eine Sache, die mir gerade noch ins Auge springt in meinen Notizen. Sie hat dann relativ, sozusagen, sie hat diesen Bruch gehabt, sie ist von dieser, also das war sozusagen, wir hatten jetzt drei Elemente, die allgemeine Vorstellung, mit ihrer Herkunft, dann dieses Element, dieser Bedeutung, dieser emanzipatorische Moment, gläserne Decke durchbrechen. Und dann kam was anderes. Und da kam so ein Satz oder so eine Begrifflichkeit über die starke Beziehung. Weil sie hat darüber geredet, wir haben uns ja oft gesehen, wir haben uns oft gestritten. Genau, das ist hier, was hat sie gesagt, wir haben es stark strapaziert in den letzten Wochen und Monaten, also die Beziehung zum Parteivorstand. Wir haben jetzt aber den klaren Regierungsauftrag durch den Koalitionsvertrag etc. Das hat sie so ein bisschen gemacht und hat dann dieses Begriff, das ist eigentlich, wir sind nicht zerrüttet, sondern es ist eine starke Beziehung, weil wir ja immer noch hier zusammenkommen. Krasse Metapher. Mega relevant, finde ich übelst gut, aber ist halt nur angebunden. Auch da wieder, warum nicht nochmal erklären, was das heißt? Also da nochmal die starke Beziehung nicht nur nehmen als Ding, sondern vielleicht sogar, wenn man die schon so weit vorne macht, ein bisschen als Rahmen für die Frage, wie sich die SPD erneuern wird. Weil da braucht es auch eine starke Beziehung. Sie hat es ja dann noch gesagt, es gibt dieses, kam später nochmal, Spannungsfeld zwischen Regierung und Erneuerung, ne. Aber da nochmal, also für euch so, wenn ihr schon so einen schlauen Einfall habt, mit so einer Metapher zu kommen, mal ganz kurz erklären, was es heißt, eine starke Beziehung zu Eltern, Bruder, Schwester, Freunden zu haben. Was heißt starke Beziehung? Also das heißt irgendwie Verantwortung übernehmen, sich trotzdem respektieren, sich ernst nehmen, sich offen in die Augen gucken, bam, 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 gemeinsame Vorstellungen aber trotzdem entwickeln, gemeinsame Ziele setzen. Also da so ein bisschen aus der Alltagserfahrung der Leute auch mal die Begrifflichkeit noch rauszuheben und nicht nur diese Vorstellung, die da hat, und das dann auch anzubinden an die, gerade an diese Frage Erneuerung. Das hätte ich mir da an der Stelle noch gewünscht. Aber dann ging es schon relativ schnell weiter.
Genau, und wir glauben, dass wir, also weil wir haben ja gesagt, das war für uns eher eine Rede von einem Parteivorsitzenden, die schon mal den Kurs von uns für die nächsten Jahre versucht hat anzuteasern. Und wir werden jetzt mit euch über drei Sachen reden, die wir glauben relativ stark waren. Das erste ist, sie hat Populismus klar definiert und uns als Partei wieder klar gegen Rechtspopulismus nochmal gesetzt, was wir ja einfach auch sind. Und was ich sehr schön fand, du hast das Zitat, glaube ich, mitgeschrieben. Hast du das? Das war dieses wunderschöne Zitat mit dem Volk.
Ach so, genau. Da ging es um Populisten, die sagen sozusagen, die kämpfen. Also sie hat erstmal vor allem diesen Solidaritätsmoment noch vorher erklärt und dann kam das Zitat, man hat sozusagen daran gemessen, Populisten sind nicht solidarisch, weil sie kämpfen nur gegen die Schwachen und das ist eine Gruppe, die nur für sich beansprucht, irgendwie die Herrschaft zu haben oder irgendwas, und dann, sondern es ist ein Angriff aufs Volk.
Genau.
Das war sozusagen.
Und wir haben das Zitat leider in der Sekunde nicht mitgeschrieben und weil wir den Podcast so schnell machen, konnten wir es jetzt nicht in einer Aufzeichnung nachhören. Aber ich glaube, das Zitat wird keins sein, das ihr in den nächsten Tagen lest, weil da sind andere relevant, dass sie gewonnen hat. Aber ich glaube, dieses, die Populisten stehen nicht für das Volk, sondern sind ein Angriff auf das Volk, sinngemäß, ist so ein Zitat. Das können wir in 20 Jahren anfangen, in den Zitatesammlungen von Andrea Nahles zu lesen. Weil das war wirklich ein Zitat, also so wie sie es gebracht hat, das war wirklich ein Zitat. Tut mir leid, hättet ihr euch auch nicht beschwert, wenn Willy Brandt oder Helmut Schmidt das irgendwann mal gesagt haben. Und das kann mir vorstellen, dass ich in 10 Jahren in eine Rede reingehe mit diesem Zitat und sage Andrea Nahles. Also es war wirklich, wirklich ein starkes Zitat, weil es in eine Nutshell gebracht hat, was das Problem mit Populismus ist.
Genau. Ja, sie hat sich, also das fand ich wirklich, wirklich genial. Es ist auch, ich meine, es liegt auch an unserer beiden Arbeit. Ich meine, die Leute, die uns kennen, wissen ja, dass wir gegen Populismus uns klar aussprechen, auch keinen positiven Sinn im Populismus sehen und auch vor allen Dingen gegen völkischen, nationalistischen Populismus Seminare machen, gegen so Stammtischsachen und so. Deswegen holt uns das natürlich an alltäglichen Lebensrealität so ein bisschen ab oder an dem, was uns wichtig ist. Das fand ich extrem stark. Aber ich will dem es sogar noch stärker machen, weil ich finde, sie hat ja nicht nur gesagt, Populisten sind scheiße. Das habe ich jetzt schon häufig gehört. Auch Martin Schulz hat es gesagt, Schande für Demokratie, bla 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 bla. Waren auch stärkere Sachen dabei im Angriff. Mhm. Aber was sie gemacht hat, ist, sie hat das an einem Wert gespiegelt, der so ein bisschen der rote Faden in der Rede war. Und das ist dieser Solidaritätsbegriff.
Das ist unser zweiter Punkt, was jetzt der Kurs der Partei sein wird.
Genau.
Das darfst du jetzt machen, Paul.
Oh, danke, dass du mir in meinem eigenen Podcast sagst, was ich machen darf. Ich werde dich rausschneiden. Nee, ich muss ja erstmal hinleiten, wie sie dazu gekommen ist. Sie hat ein bisschen über diese starke Beziehung geredet und dann fand ich auch den Übergang nicht ganz so glücklich. Ging es zum, ja, letztes Jahr war das schlimmste Wahlergebnis aller Zeiten mit 20,4%. Und da haben wir nur gesagt, den Leuten mehr Gerechtigkeit versprochen, wir sind aber nicht konkret geworden. Darin stecken zwei Elemente. Erstens hat sie klar gesagt, wir haben nicht konkret gemacht, was wir damit meinen. Hm. Aus meiner Sicht war das die Frontalantrag auf Simone Lange, die ja selbst auch von sich gesagt hat, wir müssen konkreter werden und es gewährt sein. Das war auch noch so ein Zitat, was bei ihr war. Und da hätte sich aus meiner Sicht, jetzt wenn man mal debattiermäßig reinguckt, Simone Lange Schachmatt setzen können, wenn sie ein bisschen noch konkreter geworden wäre, als sie geworden ist. Ich glaube aber, das gibt so eine Rede da nicht her. Das ist das erste Element sozusagen. Es war auch eine Spiegelung. So dieses, oh, wir müssen auch konkret werden, wir dürfen nicht nur Ziele nennen. Und das zweite Element ist, sie hat den Gerechtigkeitsbegriff, der uns ja als Partei wahrscheinlich so die letzten 10 Jahre stand ja auf jedem Wahlplakat überall drauf, hat sie beerdigt. Und hat dann angefangen, es geht nicht um Gerechtigkeit, ist ein bisschen holprig rübergeleitet, weil sie dann auch doch nochmal Freiheit und Gerechtigkeit nochmal kurz nennen wollte. Das war auch nicht so schön, sondern sie hat gesagt, Solidarität ist das Wichtigste in unserer Gesellschaft und für mich als politische, weiß nicht, in meiner politischen Geschichte. Das heißt, eigentlich hat sie Folgendes gemacht, und das ist jetzt dieser Prognosebereich, in dem wir uns bewegen. Unsere beide Prognose ist jetzt, dass Solidarität in den nächsten Jahren sozusagen das der politische Schlagbegriff sein wird, den die SPD stärker fahren wird und nicht mehr Gerechtigkeit. vielleicht auch ein bisschen, ich meine, das sind beides politische Kampfbegriffe, muss man sagen. Es sind Hohlwörter, die man ausfüllen muss.
Und jeder für sich.
Gehen jeder für sich. Nichtsdestotrotz muss man feststellen, dass der Gerechtigkeitsbegriff auch durch die SPD, muss man sagen, die total ausgelutscht ist. Hm. Und auch alle nur noch auf den Sack geht. Deswegen ist es aus der Sicht ein schlauer Move. Ist aber auch natürlich spannend, wenn auf einmal Gerechtigkeit verschwindet und solidarisch und Solidarität und solidarische dies und solidarische das stärker reinkommt. Und sie hat es auch definiert, das fand ich sehr gut. Sie hat eben klar diesen Begriff auch nochmal, also diesen, das ist ja nur ein Wertebegriff, auch die Prinzipien unterstellt, den sie, nach denen sie da sozusagen diesen Begriff versteht. Und das ist eben dieses, die Schwächeren müssen als erstes kommen. Und das hat es als Ziel definiert und hat es dann in alle Richtungen definiert. Wir haben ja gerade schon mal über Rechtspopulismus geredet, das war ja dann nur so ein kurzer Teil, sondern sie hat es gegen die FDP, gegen die Populisten, gegen die Konservativen dann diesen Solidaritätsbegriff definiert.
Genau, und was sie dann gemacht hat, jetzt kommen wir zum dritten Teil, wo wir glauben, das könnte eine Sache sein, wo wir als Partei hingehen. Sie hat die solidarische Marktwirtschaft quasi
erfunden. Als Begriff.
Wahrscheinlich, vielleicht auch nicht, und hat ihn auch gleich definiert. Da ist sie auch konkret geworden. Damit hat sie gesagt, also was sie gemacht hat, ist, sie hat, das ist das, was ja auch die Leute mal von der SPD fordern. Hab eine Vision, wo du vielleicht auch mal hin möchtest und trau dich auch mal, was Großes zu machen. Und an der Stelle ganz kurz das Zitat, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Das ist das dümmste Zitat, das wir in der SPD haben.
Sagt uns nie, sonst werdet ihr von uns mit GIFs. So, wenn ihr uns auf Twitter das anhört, kriegt ihr GIFs nur und noch und noch höher.
Genau, wer keine Vision hat, der soll bitte aus der Politik rausgehen. Und genau das hat sie gemacht. Sie hat gesagt, nö, ich rede jetzt mal über was, das vielleicht auch nicht morgen erreichen, aber einen Wert, wo wir gern hin möchten. Und sie hat es auch konkret untermauert. Sie hat gesagt, bei solidarischer Marktwirtschaft, was versteht sie unter? Sie hat darüber gesprochen, dass wir anders besteuern müssen. Und zwar ganz konkret, wenn große globale Konzerne hier Gewinne machen, haben die Steuern nichts in Steuer, also mit Steuerflucht zu tun. Oh, jetzt mache ich den Frame auch selber. Aber damit hat es nichts zu tun. Das Zweite
ist, legale Steuerhinterziehung ist der.
Genau, es geht hier darum, dass sie keine legale Steuerhinterziehung von globalen Konzernen haben möchte. Sie möchte, dass solidarische Marktwirtschaft auch heißt, dass wir aktiv auch dann als Wirtschaft eben in strukturschwache Regionen gehen müssen. Das heißt vielleicht auch eine Ansage an große Konzerne zu sagen, nee, ihr sucht euch nicht nur irgendwie die Kirschen auf dem Kuchen aus und macht nur ein schickes Startup in Berlin und in München, sondern müsst ihr halt auch mal nach Sachsen-Anhalt gehen und dann müsst ihr da auch mal ein Google-Werk aufmachen. Drittens, Umweltschutz ist Teil von solidarischer Marktwirtschaft. Viertens
und Nord-Süd. Klimaschutz im Sinne von, genau. Es gibt wir im globalen Norden und dort der globale Süden. Das ist auch nochmal spannend sozusagen.
Stimmt. Dann das nächste, Absage an digitale Monopole. Und das ist eine starke Sache, über die wir auch in der Netzpolitik klar reden müssen. Wir haben 3-4 große Player, die klar monopolistisch inzwischen sind, auch auf eine andere Art und Weise gewachsen, und deswegen können wir die nicht so mit unserem klassischen Kartellrecht anfassen. Da gibt es Probleme, die jetzt aber zu weit gehen. Und das letzte, regional werden, das heißt Einzelhandel gegen Amazon. So, und damit hat sie auch sehr konkret an mehreren verschiedenen Punkten gesagt, was ist eine solidarische Marktwirtschaft und nicht nur mal das Schlagwort in den Raum geschmissen.
Und das finde ich wirklich spannend, weil sie dem über die ganze Rede, das natürlich war jetzt keine politphilosophische Vorlesung über den Solidaritätsbegriff, was ich als Soziologe natürlich durchaus spannend gefunden werde. Und wir diskutieren jetzt gerade auf ein bisschen höheren Abstraktionsniveau. Aber das fand ich spannend. Und da kommt auch nochmal, ich muss jetzt leider nochmal einmal zurück auf den ersten Punkt springen, dieser Kampf gegen diesen Populismus, der passt perfekt zu dem, was sie danach gesagt hat. Also ich finde es schade, dass sie hat es gemacht, aber dieses Solidaritätsmoment war ja so dieses, die kämpfen gegen die Schwächsten. Sondern die verbünden sich nicht mit denen, sondern hat sie auch ein paar Vorwürfe gemacht oder klar gemacht, die wollen das abschaffen, hier kämpfen, die kämpfen gegen Geflüchtete, die es auch schwach sind. Und also, das hat sie wirklich mit Leben gefüllt. Nicht sehr strukturiert sozusagen, aber schon, wenn man da implizit in die ganzen Sachen reinguckt, dann hat sie da auch eine wirkliche Vorstellung von dem, was das für sie bedeutet, beziehungsweise die Linie, die die Partei ziehen will, weil das ist natürlich hier jetzt Andrea Nahles alleinige Idee, so glaube ich. Genau.
Ich möchte noch 2 Sachen sagen, dann können wir mal ein Fazit ziehen. Eine Sache für euch mal zum Mut machen. Andrea Nahles ist einmal aus der Rede rausgekommen. Ich möchte noch mal sagen, Andrea Nahles ist eine Person, die seit 10 Jahren im Parteivorstand ist, die seit 30 Jahren in der Partei ist, wahrscheinlich seit 25 Jahren professionelle Politikerin ist. Sie kommt trotzdem aus einer Rede über so eine, also kommt auf einmal raus. Was hat sie gemacht? Sie hat Entschuldigung gesagt, einmal in die Runde gelacht, eingeatmet und weitergemacht. Und es wird niemand ihr das übel nehmen. Und das nur für euch zu mitnehmen, ihr dürft auch bei so einer wichtigen Rede rauskommen, einmal in die Runde lächeln, weitermachen. Das macht auch Andrea Nahles, das darf jeder von euch machen. Ich habe so ein schönes Zitat auf Twitter gefunden, mit dem man vielleicht, finde ich, die Rede auch nochmal in den Kontext jetzt zusammenfassen kann. Und zwar war das, ich habe das Gefühl, dass Andrea Nahles sich ihr ganzes Leben lang auf diese Rede vorbereitet hat. Es kommt von Alice Kretschko, die ja live vor Ort war. Und
auch schon mal im Podcast.
Und schon mal im Podcast und neulich einen Artikel im Vorwärts geschrieben hat.
Mit dir.
Ja. Und das fand ich ein sehr, sehr schönes Zitat, weil das hat auch so mir das Gefühl wiedergegeben. Das war so eine Rede, wo viel Andrea Nahles auch irgendwie drin steckte, fand ich.
Ja. Ja, ist in der Tat so. Ich will noch ein Element noch, den nächsten Schritt, weil nicht nur solidarische Marktwirtschaft, sondern ja auch solidarischer Sozialstaat ja auch noch ein Element war. Und was sie da auch nochmal spannend fand, ist, sie hat eigentlich hat sie diese Heimat- und Leitkulturdiskussion einfach beendet. Sie hat auch ganz klar gesagt, Leitkultur brauchen wir nicht, weil, und das ist der spannende Begriff, sie hat sozusagen Heimat und Leitkultur so ein bisschen zusammengebracht. Die Heimatdiskussion ist deswegen sinnlos, weil wenn wir einen solidarischen Sozialstaat haben, wo die Leute irgendwie so ihren Raum haben und sich sicher fühlen und so weiter, also auch innere Sicherheit, dann brauchen wir die Heimatdiskussion nicht. Das hat also eigentlich Folgendes gemacht, sie ist framingmäßig extrem spannend, sie hat einfach ihre eigene politische Definition gegen diese Heimatkulturbegriff-Geschichte gesetzt und hat eigentlich gesagt, die Diskussion ist aus unserer Sicht schwachsinnig, weil es eine konservative Diskussion ist, für uns geht es um den solidarischen Sozialstaat. Da kann man, glaube ich, auch nochmal, also wenn man Framing sich anguckt und so, dann ist das sozusagen der Inbegriff von dem, ich übernehme jetzt nicht das Konzept des anderen, sondern auch sozusagen auch nicht die Begrifflichkeit, sondern ich setze mein eigenes dagegen und definiere es mit allen meinen eigenen Werten. Im Kern, wenn man mal ehrlich ist, geht es bei beiden um die gleichen Sachen, nämlich um ein kulturelles Geborgenheits- oder Sicherheitsgefühl. Und das kriegt man über Solidarität hin. Sozusagen als Arbeiterpartei kriegt man das auch hin, man sagt, ja, die Leute fühlen sich ja solidarisch aufgehoben. Und die Konservativen sagen eben, ja, aber die müssen sich zugehörig fühlen zu allen Leuten, die müssen jetzt alle Lederhose tragen, dann sehen die, dass sie zusammengehören und dann fühlen sie sich auch wohl. Im Kern geht es um die gleichen Sachen, die man versuchen will zu erreichen, politisch, kulturell. Aber sie hat das sozusagen diesem ganzen Konzept, ihr eigenes Konzept entgegengestellt. Und ich hoffe auch sehr, und das ist ja zumindest meine Hoffnung an Andrea Nahles, dass sie nicht wie Sigmar Gabriel immer nur schlauen Reden hält und nächste Woche was anderes macht, sondern dass das auch wirklich eine Linie ist, die wir fahren in Zukunft.
Genau, und da nochmal Autoritätsargument von uns, die sich viel mit Kommunikation und Rechtspopulismus beschäftigen. Auch wenn es mir leid tut für liebe Genossinnen aus Berlin und auch aus Spandau, was bei Berlin liegt, begrabt diesen Leitkulturbegriff. Wir müssen einen anderen Begriff benutzen, sonst rennen wir der Debatte nur hinterher. Und egal, wie differenziert wir eine Leitkulturdebatte führen, wir verlieren sie immer, weil wir immer wieder sagen, wir müssen über Leitkultur reden und damit haben wir die Debatte schon zur Hälfte verloren.
Exaktamente. Ansonsten Fazit, es war keine Kandidaturrede, es war eine Rede mit ein bisschen Ausblick auf die Zukunft, auch ein bisschen lange Linie gezogen. Ich fand die Rede ganz okay. Muss ich sagen, ich fand sie jetzt nicht überragend.
Nee, aber ich fand sie schon gut.
Genau, aber vor allen Dingen wegen der Inhalte, nicht wegen der Rhetorik. Ja. Das ist, aber es ist so mein Ding. Ich habe mir am Ende aufgeschrieben 80%. Nun sind 66 geworden, so ist das mit Prognosen. Ich hatte danach, wir haben ja kurz was aufgeschrieben, ich weiß gar nicht, was du hast, glaube ich, ein bisschen schlechter geschätzt.
Ich habe gesagt, dass es noch mehr Enthaltungen und Ungültige gibt.
Das haben wir jetzt noch nicht nachgeprüft.
Weil ich dachte, das ist die Art der Nein-Stimme.
Ja.
Aber es waren nur 26 oder so, ist relativ wenig.
Ja. Also sind wir da an der Stelle, haben wir mal wieder verkackt, aber das habe ich ja hier häufiger, dass ich mit Prognosen komplett falsch liege. Am Ende sind es 2/3 geworden und so ist es. Also wir haben jetzt relativ viel über die Andrea Nahles-Rede geredet. Von der Bewertung her, klar, wir bewerten sie als Parteivorsitzende, muss man ehrlicherweise offenlegen. So, das war eigentlich abzusehen, dass sie gewinnt. Deswegen haben wir auch einen anderen Bewertungsmaßstab an sie angelegt. Gleichzeitig war die Rede, finde ich, besser, weil ich habe da an der Stelle dieser Begriff, dieses Begrifflichkeit Solidarität, da steckt einfach Gedankenschmalz dahinter. Da steckt wirklich was dahinter, ein Konzept von dem, was passieren soll. Das ist ja das, was uns fehlt. Ich habe ja hier schon oft darüber geredet, dass uns nicht die Einzelmaßnahmen fehlen. Die sind alle ganz nett. Ja, wir könnten jetzt mal wieder ein paar neue ausdenken, weil wir, glaube ich, da ein bisschen ausgebrannt sind. Aber eigentlich fehlt uns ein Konzept, ein gesellschaftlicher Blick, eine Definition, eine Weltsicht, eine Ideologie war es früher, aber so dieses, das fehlt uns. Und das hat sie aufgemacht. Das finde ich gut, weil das wünsche ich mir von der Parteivorsitzenden. Ich würde ihr wahrscheinlich eine 2+ geben und sie Simone Lange eine 3-. Wäre jetzt so meine Schulnoten vom Gefühl her. Wie siehst du es? A+?
Also ich glaube, es ist natürlich schwer, uns aus dem Kontext rauszuheben. Wobei, so schwer ist es gar nicht, weil, klar, Simone Lange hatte einen Underdog-Bonus, den manche, glaube ich, ein bisschen übertreiben. Aber auch bei mir, um das mal offen zu legen, ich bin jetzt auch nicht der größte Nahles-Fan, weil ich schon ein Problem mit Erneuerung habe, wenn Leute das Machtzentrum bilden, die seit 10 Jahren im Machtzentrum sind und teilweise vor 3, 4 GroKo-Verhandlungen schon die Verhandlungen geführt haben, dann fällt mir schwer von der Neuen zurück. Deswegen habe ich ein Problem auch so ein bisschen mit Andrea Nahles, gar nicht mit Andrea Nahles als Person. Ich mag ihre Reden nicht so, aber so als Politikerin, als Mensch schätze ich sie schon. Aber damit, dass sie halt schon lange dabei ist, und das finde ich schwierig. Deswegen hätte Simone Lange bei mir sogar einen positiven Bias gehabt. Aber hätte ich mir jetzt nur die beiden Reden angehört zum Beispiel, wäre ich auch auf Andrea Nahles Seite gewesen. Und selbst mit diesem Bias, ein bisschen weg von Andrea Nahles, fand ich sie klar überzeugender. Also mir ging das so. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte mich wahrscheinlich eher enthalten oder so, weil ich das trotzdem irgendwie ein bisschen doof alles finde. Aber ich fand, Simone Lange war, also heute zumindest, keine starke Kandidatin, auch das, was ich vorher gehört habe. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt als Partei so gut gefahren werden mit ihr als Vorsitzende.
Ich auch nicht. Ich hätte wahrscheinlich aus den gleichen Gründen, ich hätte wahrscheinlich Andrea Nahles gewählt, weil ich finde an der Stelle Haltung, also ich weiß jetzt nicht, kann man machen, aber ich finde an der Stelle muss man sich einfach entscheiden, dafür ist mein Bundesparteitagsdelegierter. Ich hätte Andrea Nahles an der Stelle gewählt, weil ich Simone Lange einfach, für mich steht sie nicht für Erneuerung an der Stelle, weil, das haben wir ja gerade schon analysiert, Floskeln dreschen und gleichzeitig auf Leute eindreschen, die Floskeln dreschen, finde ich nicht so glaubhaft an der Stelle. Muss ich wirklich sagen, es war mir zu schwach. Also da liegt natürlich auch daran, dass sich niemand anders von stärkeren Kandidaten getraut hat. Also ich hätte ja auch mal jemand aufstehen können, der seit irgendwie eine Landtagsfraktion in NRW führt oder was weiß ich.
Oder aus Mecklenburg-Vorpommern kommt.
Irgendwie sowas. Da, aber ist eben so. Ansonsten haben wir jetzt nur kurz einen Ausblick. Du hast mal wieder ein Kevin-Zitat, was du toll findest. Was passiert, wenn die Erneuerung nicht kommt? Dazu hat Kevin jetzt was gesagt.
Genau. Einfach für euch zum Mut machen nochmal, weil das eine Sache ist, die wir, ich glaube, bis runter in die Gliederung mitnehmen müssen. Und zwar ganz nach unten. Und eine Sache, die mir sehr geholfen hat, schon vorher wegen der Ansprechbar, das war ja auch ein Podcast von euch, und die ich jetzt auch immer wieder probiere. Und Kevin hat einfach gesagt, naja, das ist doch, und wenn Andrea Nahles jetzt die Erneuerung nicht macht, dann ist uns das egal, dann machen wir die, dann gehen wir auf den nächsten Bundesparteitag und dann stellen wir die Anträge und setzen die durch. Und das ist, glaube ich, eine Sache, ich glaube, ihr müsst gar nicht so groß denken. Es ist toll, wenn ihr so groß seid, dass ihr das auf dem Bundesparteitag alles ziehen könnt. Aber wir können auch im Ortsverein einfach anfangen. Ich mache einfach einen Antrag, ich mache einfach eine Veranstaltung. Und wenn ihr das nicht wollt, ist mir das auch egal. So, und dieses Denken, das habe ich, wie gesagt, von dem Podcast mit Lars, dieses, wenn ihr das nicht wollt, mache ich es einfach trotzdem. Und genau das hat Kevin quasi auf einer großen Ebene nochmal gebracht. Wenn die Parteispitze die Erneuerung nicht will, dann machen wir sie halt gegen die Parteispitze und dann klappt es genauso. Oder ein bisschen schwerer, aber dann kriegen wir es auch hin.
Ja, fand ich auch ein guter Satz. Ich fand auch Kevins Appell nochmal gegen den Personenkult ganz wichtig, was ich schön finde, weil er ja im Strudel eines Personenkultes eine Weile stand. Also ich meine, man muss sich nur seine Twitter-Follower angucken, mittlerweile über 50.000. Und er hat bei 600 angefangen. Also schon läuft bei ihm, hätte ich auch gerne. Also teilt mich, also Tipot. Das ist, finde ich, auch nochmal gut, weil das auch nochmal diese Debatte wegführt, sondern es sind einfach auch inhaltliche Probleme. Also an der Stelle, ich bin ja auch sehr, sehr ambivalent, was diesen Erneuerungsprozess angeht. Also nicht, ich will ihn ja, aber was sozusagen, was funktioniert nicht, bin da auch echt ein bisschen perplex. Also weil ich sehe schon die Schwierigkeiten, die Spannungen, zu denen wir stehen, sage ich auch auf letzte Woche Ortsvereinssitzung gehabt, da habe ich auch nochmal gesagt, dass ich weiß, dass es eine inhaltliche Erneuerung braucht. Weil ich natürlich aber eine politische Grundhaltung habe. Ich fand Hartz IV halt mindestens seit 5 Jahren, finde ich Hartz IV scheiße, seit ich mich damit intensiver beschäftigt habe, finde ich es scheiße, also wenn die es weg haben. Jetzt sage ich natürlich, das ist der Grund, warum wir schlecht abstimmen, stimmt wahrscheinlich auch. Nichtsdestotrotz sehe ich aber auch die FDP. Die hat sich ein paar neue Begriffe gegeben, Schwarz-Weiß-Fotos und eine neue Farbe, fertig ist. Und also Christian Lindner stand bestimmt auch für vieles in der Partei, aber nicht für Erneuerung, weil der Typ ist jetzt da, seit er 22 ist, in irgendwelchen Landesparlamenten, der ist der absolute Apparatschick und hat es trotzdem geschafft. Also ich will jetzt nicht dafür sprechen, dass man das jetzt so machen soll wie die, aber ich sehe da einfach viele Pfade, die dazu führen können, dass die SPD sich oberhalb von 25% stabilisiert. Und ich glaube, das ist erstmal das mittelfristige Ziel, bevor man darüber redet, wieder mal eine Regierung anzuführen. Die Frage ist, wie gehen wir jetzt um mit dem Erneuerung? Kommt sie jetzt, die Erneuerung? Wie kommt sie? Und wie siehst du das eigentlich so?
Mir fällt eine Sache auf, auch bei mir in den Abteilungen oder in den Strömungen, dass wir bestimmten Menschen mit Erneuerung, am besten kombiniert mit Jünger, vor den Kopf stoßen. Und zwar Menschen, die schon lange in der Partei sind. Und das habe ich jetzt mehrmals schon gemerkt, dass die oft inhaltlich total auf unserer Linie sind, die gleichen Sachen oft ankotzt, Aber wenn ich anfange, über Erneuerung zu reden, sie sich sehr klar angegriffen fühlen, weil sie eben ja auch klar für sich programmieren, nee, ich bin nicht jünger. So wollt ihr mich raushaben. Oder Menschen, die vielleicht sich jetzt auch hochgearbeitet haben, zum Beispiel Kreisvorsitzende sind, die dann sagen, ja, wenn Erneuerung heißt, dass ich hier nicht sein darf, dann finde ich das natürlich doof. Und das kann ich nachvollziehen. Wenn eine tolle Veranstaltungsformat, das wir in Berlin haben, sagt, wir nehmen nur unter 35-Jährige, dann kann ich das verstehen, warum sie es machen. Aber dann kann ich auch verstehen, dass der 60-Jährige in meiner Abteilung sagt, als er sagt, ja, das klingt ja cool, da gehe ich vielleicht auch hin. Und wir ihm sagen, kannst leider nicht hingehen, das auf einmal ziemlich scheiße findet. Das heißt, worauf wir jetzt aufpassen müssen, ist, den Leuten das zu erklären, was wir meinen. Ich habe zwei Sachen gemacht. Ich habe das jetzt mehrmals ausprobiert und es hat mehrmals geklappt. Ihr könnt es also einfach kopieren. Ist bei Erneuerung zu sagen, es geht mir nicht darum, einen 60-Jährigen wegzukriegen, sondern dass neue Leute in Führungspositionen kommen. Und neue Leute heißt nicht jüngere Leute. Und denn wenn ich dann auch quasi sage, jünger werden, dann habe ich sogar das schon umgeframed und sogar das hat geklappt mit gegenüber älteren Leuten. Es war ein bisschen gemein, weil es nicht ehrlich war an der Stelle von mir, aber da habe ich gesagt, mit jüngere meine ich ja nicht unbedingt, dass die 30 sein müssen, sondern mit jünger meine ich eben auch wieder dieses Leute, die das noch nicht gemacht haben, die vielleicht noch nicht so lange in der Partei sind oder noch nicht so lange Funktionsträger sind. Die können ja auch 50 sein, aber die sollen halt nicht schon seit 20 Jahren Kreisvorsitzender sein oder sowas in die Richtung. Und das klappt ganz gut und da müsst ihr vielleicht auch sensibel sein, weil ich glaube auch, guckt euch einfach die Altersstruktur der Partei an. Ich bin dafür, dass die jungen Menschen der Partei die Partei auf den Kopf stellen und sagen, wir sind die, die in 10, 20 Jahren diesen Laden übernehmen sollen und wollen und müssen und alles andere, um große Zitate zu bringen. Aber trotzdem glaube ich, wenn wir gegen die Menschen arbeiten, die die Mehrheit in der Partei stellen und die Partei immer noch gerade in der Basis massiv stützen, weil wer steht denn bei uns am Wahlkampfstand und bringt immer das Auto mit dem wir die Plakate abhängen? Das sind nicht die jungen Leute bei uns. Oder wer den Keller aufräumt. Das sind alles so Sachen, der denkt, das ist banal, aber ein großer Teil der Arbeit wird ja auch von diesen Menschen noch getragen und die müssen wir mitnehmen bei Erneuerung und da müssen wir sprachlich aufpassen und den Leuten auch ab und zu mal öfter ins Gesicht gucken und überlegen, warum sie gerade das Gesicht verziehen. Ist es, weil sie Hartz IV geil finden oder ist es, weil sie gerade das Gefühl haben, dass sie ausgegrenzt werden?
Hm. Ja, finde ich wichtig. Das ist auch du stößt ja auch ein bisschen in die Kerbe, die ich vorhin hatte mit dieser Kultur. Ja. Das ist auch ein bisschen aufpassen, dass dann auch trotzdem jung und alt und neu und alt sozusagen als Widerspruch. Auch da muss man auch muss man einfach ein bisschen aufpassen, dass man nicht dieses, auch die Sprache des Populismus da an der Stelle übernimmt, ist Establishment und ne, und so und ist mir alles ein bisschen over the top, weil das am Ende, das ist eine Sprache, die schon Konflikte in sich trägt, das kann man alles machen, aber es ist halt, es schleift leicht an der Grenze zum Destruktivismus.
Genau, und um Destruktivismus aufzugreifen, eine Sache, die wir im Kopf haben sollten, es ist toll, wenn wir Strukturen hinterfragen, ob sie noch zeitgemäß sind, ob sie so einen Sinn ergeben, ob wir neue Sachen brauchen, aber wir sollten diese Strukturen als Verwaltungswissenschaftler ergebnisoffen hinterfragen, weil viele Strukturen haben tatsächlich einen Sinn und manchmal nerven diese Strukturen uns massiv, haben aber einen bestimmten Output, den wir haben wollten. Und deswegen ist mein Tipp für euch, wenn ihr auch jetzt auf Disrupt SPD geht oder auf andere Themenforen oder meint, die Satzung neu schreiben zu müssen, dass wir einmal hingucken, okay, ich hinterfrage die Struktur ABC, aber hinterfragen heißt nicht, ich finde was Neues, sondern hinterfragen heißt, ach, hat sie vielleicht auch einen Sinn? Vielleicht soll ich es genauso beibehalten oder nur was Kleines verändern? Also zum Beispiel Ortsvereine haben ja nur mal einen Sinn. Und wenn wir als Struktur Ortsvereine hinterfragen, Ortsvereine auflösen und alle in digitale Foren gehen, dann sollten wir nicht vergessen, dass es Menschen gibt, die an digitalen Foren auch nicht partizipieren können, so wie es Leute gibt, die an Ortsvereinsabendssitzungen nicht partizipieren können. Das heißt, wir tauschen nur eine Gruppe von Menschen, die gerade nicht mitmachen können, gegen eine andere Gruppe aus, die auf einmal nicht mitmachen kann. Und gerade als jemand, der im Forum Netzpolitik sitzt, Digitalisierung ist derzeit in unserer Gesellschaft auch immer ein Ausschluss von Menschen.
Das gesagt, du kriegst jetzt nicht das Schlusswort diesmal, weil es ja ein anderes Format ist.
Ha!
Das ist ja mein Format, das ist Solo Plus hier.
Für die Plus-Mitglieder.
Ja, genau. Abonniert jetzt. Für nur 9,99. Nee, ich bin günstiger als Netflix. Schickt mir einfach einen Snickers oder so, ist auch okay. in Osten ist immer gut. Ansonsten danke ich für die Aufmerksamkeit. Danke, Robert, dass du dir auch nochmal die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen. Sozipod, mal sehen. Nächste Woche bin ich auf jeden Fall bei SPD Disrupt unterwegs mit meinem Mikro und dem Aufnahmegerät und werde da wahrscheinlich eine ganz kurze 30-Minuten-Folge mal machen mit Tanja. Vorher, nachher und zwischendurch ein bisschen Eindrücke, die ich so habe. Das werde ich machen. Ansonsten hören wir uns sicherlich erst wieder Mitte, Ende Mai mit dem nächsten Interview. Da kann ich schon mal spoilern, wer das sein wird. Das ist nämlich Rick Nagelschmidt, der Ranting Rick. Den kenne ich aus meiner Parteigliederung und der hat aufgehört mit Politik mit 26, weil er da nämlich schon 10 Jahre dabei war und einfach keine Lust mehr hatte. Und darüber reden wir und auch seinen Blick auf die SPD. Und genau, ansonsten hören wir uns wieder. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Bis bald.